Teil 2 unserer großen Simpsons-Analyse. Auch heute mit unserem bereits gelb angelaufenen Gast, Doug von der Springfield weit bekannten Band SDP. Er bringt uns heute eine steile These mit. Wir klären nämlich, ob die Simpsons eigentlich total konservativ sind, was die einzelnen Figuren mit philosophischen Konzepten zu tun haben, was mit Milhouse nicht stimmt und warum Maggie nicht reden kann. Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Kurzer Hinweis, diese Folge wurde vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland aufgezeichnet. Bitte bleibt zu Hause, vermeidet soziale Kontakte und hört mehr Podcasts. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Hören.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir senden live aus der Springfielder Monorail auf dem Weg nach Shelbyville. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich begrüße mit mir hier am Tisch den wunderbaren, rektakulären Tobi.
Hallo!
Ich begrüße außerdem mit mir hier auf der anderen Seite den Richard, den Zerstörer.
Dämlicher Flanders, hallo!
Ja. Außerdem sitzt mit uns hier am Tisch ein deutschlandweit bekannter Musiker von der interstellar aktiven Band SDP. Hier ist der Duck. Hallo.
Hallo.
Alter, ich baue. Oh, du hast so eine butterweiche Stimme, ey.
Ja.
Ich baue echt ein Zelt in der Hose.
Ja, willkommen zum zweiten Teil Willkommen zum zweiten Teil unseres wunderbaren Double Features zu den Simpsons. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, geht nochmal eine Kack- und Sachgeschichtenfolge zurück in die Folge davor und hört euch die an, wo wir über Trivia gesprochen haben zu den Simpsons, was es so zu wissen gibt allgemein über die Simpsons. Viele tolle Episoden haben wir da nochmal in die Erinnerung gerufen. Wir haben schon mal eine grobe Charakterisierung, Vorstellung der einzelnen Figuren gemacht und haben schon viele interessante Themen angeteased. Diese Folge heute ist tatsächlich echt die Vertiefung. So, jetzt kommt der Serious Shit. Jetzt sprechen wir wirklich über das, wofür du, lieber Duck, mal Germanistik studiert hast.
Ah.
Ja. Auch die alten Griechen werden heute wieder ihren Auftritt bei uns bekommen.
Dein erst Korrektor, der wird sich jetzt richtig drauf einen runterholen, wenn er das
Duck,
hört.
Duck, du sitzt hier vor uns mit wirklich so einem Bergblätter.
Ja, aber die meisten sind leer.
Es ist so, als hättest du dich dein ganzes Leben auf diese Show vorbereitet jetzt.
Ich hätte es so gerne, ich hab's nicht geschafft, ne? Ich bin auf Tour gegangen, ja, dies, da war dies und das und persönliche Krisen, dies und das, ne? Hab's nicht geschafft. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist mit euch ab und zu mal ein Trinken gehen. Ich erinnere an diese Weihnachtsfeier, diese
Organese. Ja, das war cool. Aber das waren die produktiven Abende.
Das waren die produktiven Abende, sehr richtig, ja.
Wir haben viele Themen vor uns heute. Ich würde tatsächlich dir als unserem Stargast das Privileg und auch die Würde überlassen. Du darfst dir aussuchen, über was wir als erstes sprechen, wenn du das möchtest.
Oh, das ist aber eine große Ehre, Digga. Du weißt ja, ich bin eigentlich Fan. Wie soll ich jetzt damit klarkommen?
Lass dir Zeit, Mann.
Aber so, sagt er eher, um die Situation des Suchens zu überwinden.
Habe ich aber auch gemacht, oder?
Fand ich auch, ja.
Nee, ich brauche nicht blättern, ich weiß halt ja. Was mich wirklich am meisten beschäftigt und umtreibt und auch schon umgetrieben hat, als ich so als überzuckerter Jugendlicher mit meinem Kumpel selber im Zimmer saß und Simpsons mir ohne Ende reingezogen habe, ist, sind die Simpsons eigentlich wirklich eine liberale, irgendwie anarchische Serie, die der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhält oder sagen wir mal der westlichen Konsumgesellschaft den Spiegel vorhält?
Alter, du legst aber gleich richtig los.
Dicker, wozu bin ich denn hier? Oder handelt es sich bei den Simpsons eigentlich um eine konservative, affirmative, um ein konservatives, affirmatives Kulturprodukt.
Einmal ganz kurz für die, die es nicht kennen, erklär mal affirmativ.
Affirmativ bedeutet im Grunde so viel wie die bestehenden Verhältnisse, den Status quo bestätigend, den unterstützend, den erhaltend.
Affirmative heißt ja bestätigen.
Richtig, ja. So. Und deswegen sagt man oft, der affirmative Charakter von bestimmten Kulturprodukten festigt es nicht eigentlich die bestehenden Verhältnisse aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel, weil es einen Katalysatoreffekt hat. Also ich gucke das und denke so, ja stimmt, alles wirklich voll scheiße. Und dann gehe ich wieder schön schlafen in mein Bett und morgens mache ich wieder den gleichen Trott.
Das ist mega spannend. Also so in der,
also du fühlst dich bestätigt, aber handelst nicht
aktiv. Richtig, das heißt, dahinter. Die Simpsons helfen dabei eigentlich, uns, die kritisch denken, zu beruhigen und sich wieder schön schlafen zu legen, anstatt uns wirklich dazu zu bringen, bestehende Verhältnisse zu verändern.
Also, das ist harter Tobak, okay. Also, also die Simpsons werden allgemein wahrgenommen als so mega liberaler Shit. Also, als etwas, das, ich sag mal, eher konservative, alteingesessene Wertvorstellungen anprangert und eher die Message vertritt, dass wir uns dem Neuen zuwenden sollen und dass wir bestehende Konzepte hinterfragen sollen. So, das ist so die oberflächliche, sag ich mal, Betrachtungsweise der Simpsons, so als Konsument.
Finde ich die These dahinter aber auch schon interessant, weil das sagt, dass die Neuheit der Simpsons aufgrund dessen halt auch schon wieder alt eingesessen ist, weil sie nichts Neues zeigen oder nichts Neues machen, sondern uns nur das zeigen, was schon besteht.
Ich finde den Gedankengang eher viel spannender, dass man sagt, okay, also ich jetzt als Mensch, der etwas tun könnte gegen die Problematik, die da ist, ne? Könnte jetzt was tun, aber ich habe den Scheiß im Prinzip schon bei den Simpsons gesehen. Sprich, ich habe die Simpsons geschaut. Ich habe etwas Liberales gewagt, indem ich sie mir angeschaut habe. Also ist mein Bedürfnis nach Revolution gestillt.
Genau.
Und jetzt gehe ich wieder ins Bett, verprügel vorher noch meine Frau, vergewaltige meine Tochter.
Würge meinen Sohn.
Meinen Sohn. Nee, sorry, aber wir gehen jetzt mal vom bösesten Bild aus, ne? Weil das Fiese habe ich schon gesehen. Also ist meine Triebe, wenn du so willst, Richtung Freiheit, Richtung Aufbruch sind gedeckt dadurch, dass ich das gesehen habe und mache nicht weiter.
Es wurde vor allen Dingen, es wurde wahrgenommen. Du hast offensichtlich das Gefühl, die Simpsons, erfolgreiche Serie, die Gesellschaft weiß darum und sie lachen drüber halt auch dann, ne?
Richtig, ja. Und am Ende irgendwie dieses Gefühl von, wir wissen doch alle, dass die Zustände so oder so sind, genau, und wir finden sie alle nicht gut, ergo, lange wird es nicht mehr so bleiben, wir wissen doch alle, dass es nicht cool ist. Und dann ist die Frage, blicke ich auf die Simpsons, auf eine Simpsons-Folge, auf das Simpsons-Universum nicht doch sehr stark durch meine eigene Brille, durch einen bestimmten Charakter, durch die liberale Lisa zum Beispiel, und sehe sozusagen alle Jokes, die meinem Weltbild entsprechen, sehe ich als, ja, cool, ironisch, so. Und alle Jokes quasi, die Figuren machen, die einer anderen Weltanschauung entsprechen, denke ich, boah, sind die selbst entlarvend und dumm.
Ja.
Dabei ist der Gag immer der gleiche. Das heißt, die Simpsons schießen in jede Richtung. Das heißt, die Konservativen, wenn die Republikaner mal dargestellt werden, dann sitzen sie irgendwie mit Dracula am Tisch. Ja. Krusty ist natürlich dabei und Burns, ja. Aber halt mit
Rainier Wolf Castle.
Ja, Rainier Wolf Castle. Aber wie gesagt, und Dracula, das Böseste der Welt. Und wenn die Demokraten zusammensitzen, dann sind es halt so Leute, so Tunden und so irgendwelche komischen, und hier der Bienen, dieser Bienenmexikaner.
Der Hummelmann.
Der Hummelmann. Genau, dann sind es diese. Das heißt, wenn ich von außen gucke, werden eigentlich die Republikaner und die Demokraten gleichsam der Lächerlichkeit preisgegeben. Und genauso hat auch ganz oft Lisa am Ende nicht recht. Das ist ja gar nicht so, dass zum Beispiel Lisa immer triumphiert oder dass Bart immer triumphiert. Deswegen ist die Frage, welches Wertesystem wird da eigentlich vermittelt? Was liegt da zugrunde? Und da Springfield sich im Grunde nicht verändert, die Charaktere im Grunde nicht lernen und man sie am Ende auf Klischees runterbrechen kann, sind sie in ihrem Kern konservativ. Und das ist auch der Grund, warum sie vielleicht nicht ins 21. Jahrhundert passen und dahin gelangen kommen.
Aber da hast du aber nicht unrecht. Das finde ich total spannend.
Konservativ. Ich finde den Vergleich halt ganz witzig, weil die Simpsons sind etwas, die diese typische amerikanische Nuclear Family, also halt wirklich der Vater steht am Ende beim Thanksgiving am Ende des Tisches und schneidet den Truthahn an. Das ist so ein klassisches Bild der Nuclear, also der strahlenden Familie. Und die Simpsons brechen das Ganze ja so ein bisschen auf. Allein die erste Folge, wenn sie halt auf Weihnachten feiern, zeigt es schon, dass die Simpsons nicht so funktionieren. Und dass dieses Prinzip halt aufgebrochen wird, aber dahingehend trotzdem, weil konservativ, wenn wir uns, konservative Werte, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, konservativ kommt von konservieren, konservare, aus dem Lateinischen. Das heißt also, das Bestehende verwahren, einwecken, behalten. Ist das, was die Simpsons zeigen, konservativ? Wollen die dieses Bild, dass die Familie eigentlich dysfunktional ist, bewahren?
Naja, sie tun zumindest nichts Gegenteiliges. Also gerade in den Folgen, über die wir in der ersten Folge schon gesprochen haben, dass Homer ist ein Wichser. So, ne? Worst Dad ever. So, Marge spielt da ihre komische Rolle, in die sie reingezwängt wurde. Die Kids bauen nur Scheiße. Aber jede Folge endet immer mit, wir kommen alle zusammen und es ist doch alles gut.
Ja.
Das heißt, die suchen im Prinzip die Ordnung im Chaos und enden immer damit, so wie es ist, ist es super.
Richtig, die bürgerliche Kleinfamilie ist gut, dass die Mutter quasi ihre Rolle als Köchin und Hausgeist erfüllt, ist gut, das wird niemals verändert, dass der Vater der Ernährer ist, wird niemals verändert. Da ist ja gar keine Dynamik drin, sondern die Verhältnisse bleiben bestehen.
Aber es gibt doch auch Folgen, wo Marge zum Beispiel karrieretechnisch totalen Erfolg hat, mit ihrem Frauen-Gym zum Beispiel.
Ja, aber das endet immer im Shit.
Richtig.
Und was bei den Simpsons echt tatsächlich ein Thema ist, das sich durch viele Themenfolgen zieht, ist, dass der Idealzustand, der Default-Mode, in dem sich alle wohlfühlen, im Prinzip die Mittelmäßigkeit ist.
Ja.
Ein Riesenthema bei den Simpsons, besonders in der frühen Zeit, ist zum Beispiel die Bürde der Intelligenz.
Oh, es super gibt, Thema.
Es gibt die Folge, in der wir erfahren, dass Homer einen IQ von 50 hat.
Ja.
Hört euch nochmal unsere Folge über Forrest Gump an. IQ von 50 ist schwerste Lernbehinderung.
Ja.
Das ist schon wirklich krass. Dann kommt raus, dass er einen Wachsmalstift im Gehirn stecken hat, seit er ein Kind war, und dieser Wachsmalstift behindert seine Intelligenz. Die ziehen den raus, plötzlich hat er einen IQ von 105, also leicht überdurchschnittlich.
Nee, das ist noch im Durchschnitt.
Ja, aber leicht.
Ganz leicht.
Also theoretisch ist ja IQ 100 der Durchschnitt, 105 heißt ganz leicht überdurchschnittlicher IQ, aber im Vergleich zu vorher ist Homer sehr viel klüger. Homer hat dann tatsächlich aber aufgrund dieses IQs im Long Term, in der langen Sicht, nur Nachteile. Er hat plötzlich zwischenmenschliche Probleme mit seinen Freunden. Bei Mo in der Bar ist er plötzlich nicht mehr der coole Dude, sondern der Klugscheißer. Er bekommt wirklich Probleme auch mit seiner Familie durch seine plötzliche hohe Intelligenz. Lisa zeichnet in dieser Folge eine Grafik auf, die uns klar macht, mal runtergebrochen, je intelligenter du bist, desto weniger Freunde hast du. Und die Folge endet damit, dass Homer sich den Stift wieder reinsteckt, weil er als Cretin im Prinzip glücklicher war.
Richtig. Also, nennt man klassisches Reset-Ending.
Ja.
Ist bei Sitcoms gern gesehen. Man macht einen ganzen Handlungsstrang auf, der quasi die Verhältnisse eigentlich übereinander wirbelt und macht irgendeinen billigen dramaturgischen, erzählerischen Twist, sodass am Ende alles wieder so ist wie vorher. Und im Grunde, als Zuschauer auch, habe ich dann das Gefühl, so ist es auch gut.
Der Status quo ist wiederhergestellt.
Richtig. Und das ist genau mit dem Wachsmalstift oder mit dem Crayon die Sachlage. Und das unterstreicht eigentlich die These, die Simpsons sind konservativ.
Ja.
Okay, krass.
Also die prangern zwar den Status quo an, also das tun sie ja ständig eigentlich, ne? Also sie machen sich lustig und sie stellen der aktuellen Gesellschaft einen Spiegel vor, es ist scheiße bei uns. Was die Simpsons aber nicht machen, ist irgendwas daran zu ändern. Im Gegenteil, am Ende jeder Folge wird alles wieder revidiert, weil jede progressive Idee dann doch irgendwie problematisch ist.
Ja.
Ich frage mich halt nur, wenn die Simpsons halt damals als progressive Idee halt aufkamen, wohingehend sind sie dann konservativ? Und zwar sind sie ein Produkt der Generation X, Bart ist klassisch Generation X.
Genau, aber auch das und ist 30 Lisa, Jahre her.
Lisa halt auch. Sind sie dann einfach konservativ dahingehend, dass sie zwar anerkennen, dass die Jugend rebelliert, aber trotzdem das Familienbild aufrechterhalten wird?
Nee, vielleicht, weiß ich nicht, müssten wir erörtern. Das Erste, was mir an der Stelle einfällt, ist so, ja, die sind progressiv. Und zwar progressiv vor 30 Jahren.
Ja.
Das Bild der Simpsons in ihrer Progressivität hat sich seit 30 Jahren kaum geändert, wenn überhaupt geändert. Das heißt, also auch Folgen, die heutzutage laufen, laufen in der Grundidee der Folgen von vor 30 Jahren ab. Und was vor 30 Jahren progressiver ist, heute konservativ.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ah, okay. Das heißt, Fortschritt wird also irgendwann zum
Daily Shit.
Ja, ja, klar.
Ja, natürlich, natürlich. Also, es war ja schon immer so. Alte Ideen sind irgendwann konservativ. Das ist schon immer der Fall gewesen.
Man sagt ja auch immer so schön, in deinen 20ern wählst du liberal, in deinen 50ern wählst du konservativ. Das ist einfach so.
Wie war der Spruch nochmal? Genau, wenn du mit 20 nicht links bist, hast du kein Herz. Und wenn du mit 60 nicht rechts bist, hast du keinen Verstand.
Ja.
Der Spruch ist ein bisschen dumm.
Ja, nee, den rechts gibt's, aber, den gibt's, aber den ein bisschen der, übertrieben. So ganz so ist es nicht. Aber
nee, also rechts im Sinne von konservativ.
Ja,
Also der Spruch ist ein bisschen dumm, aber es fasst das ganz gut zusammen. Und die Simpsons sind mittlerweile leider in einem Alter, wo sie nicht mehr progressiv sind,
ja,
konservativ.
Man kann auch so weit gehen zu sagen, sie waren deswegen progressiv, weil sie in einer Zeit, in der hauptsächlich exemplarische heile Weltfamilien gezeigt wurden, was anderes gezeigt haben. Aber trotzdem sind sie konservativ, weil sie reproduzieren die gleichen Klischees dieser Gesellschaft. Sie reproduzieren die Vorstellung von Mann als Ernährer der Familie, ja. Frau als Hausfrau, bla bla bla. Und alle Figuren bleiben schön an ihrem Platz und bleiben schön dort, wo sie quasi hingehören. So. Und deswegen ist...
Ja, jetzt muss man...
Moment, eine Sekunde, da fällt mir noch was. Wenn du die Kinder betrachtest, das wird ja eigentlich sogar noch viel schlimmer. Ja, Frau bleibt zu Hause, macht einen Haushalt, Mann macht ist der Ernährer der Familie. Der Junge ist cool und wild und das Mädchen ist klug und unbeliebt.
Ja.
Weißt du, also das geht ja noch viel weiter. So, das ist so, dieses ganze Familienkonstrukt, der Vater ist irgendwie debil und abschiebbar. Die Mütter sind nicht mehr Existenz, weil sie spielen keine Rolle für die Entwicklung der Familie. Also die Großmutter. Mhm. Es ist nur der Großvater. Das ist schon schräg. Also das ist.
Also ich möchte gerne auf die Nummer mit Lisa und diesem Intellekt nochmal ganz kurz eingehen. Lisa ist vernünftig und intellektuell, ist eine der klügsten Figuren in diesem gesamten Serienkosmos. Sie ist die klügste von allem. Und Lisa wird oft verstanden von Leuten, die sich wie wir jetzt viel Gedanken über die Serie Simpsons machen. Lisa wird oft verstanden als Gegenmodell zum amerikanischen Anti-Intellektualismus.
Ja.
Also Lisa wird so als Gegenpol genommen für die Leute, die halt Bier saufen vorm Fernseher, sich Monster Truck Rennen angucken.
Oder den aktuellen Präsidenten wieder wählen würden.
Zum Bleistift. Ja. Und,
Was, Lisa? Den aktuellen
Gegenmodell.
Als Gegenmodell. Ach so, als Gegenmodell. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen.
So als ab, sie wird so als Gegenpol zum Anti-Intellektualismus.
Das ist so eine doppelte Negation hier. Es ist der Anti-Anti-Intellektualismus, auf den Fred hier anspielt.
Ja. Aber sie wird im Prinzip das Gleiche, was wir gerade an Homer und dem Wachsmalstift schon gesehen haben. Lisa wird alles andere als positiv im gesamten Kontext dargestellt. Sie wird von den meisten Figuren in Springfield als überheblich oder sogar lächerlich empfunden.
Unangenehm, hochgradig unangenehm.
Ja, unangenehm. Voll Nerd, voll Geek. Und es wird Lisa wird explizit erzählt als jemand, der keine Freunde hat.
Richtig, also sie ist ja eigentlich auf der Loser-Spur. Sie ist ja auch nicht zufrieden mit dem, wie sie ist. Und sie schafft es ja eben auch nicht, die Veränderung durchzusetzen in Springfield. Sie ist in der einen Folge mal eine Stimme der Vernunft und man denkt vielleicht, ja, genau. Aber im Endeffekt kriegt sie die Credits nicht dafür. Es ist ja nicht so, dass sich die Serie dahin auflöst, dass Lisa eigentlich recht hatte oder so, sondern es bleibt immer so, wie es ist.
Vor allen Dingen, sie hat ja auch, es gibt so Folgen, wo die Familie zum Beispiel einen eigenen Pool hat, wo sie selber auch ihren Intellekt und ihre Ansichten und alles über Bord wirft dafür, dass sie halt beliebt ist. Und dann gibt es aber auch, was ich ganz, ganz krass finde und super spannend, die Folge, wo sie Aida zeigen. wo sie zur Schulsprecherin gewählt wird und dann laut dem Musical oder dem Theaterstück, ich weiß es gar nicht ganz genau, von Aida halt auch dahingehend gepolt wird, dass sie, schönes Zitat, I'm the queen, I must be heard, not be seen. Also ich muss gehört werden, nicht gesehen werden. Und die Schule sie dann aber auch, weil sie Schulsprecherin ist, dahingehend trimmt, dass sie halt viel gesehen wird und nicht, dass ihre Taten nicht gesehen werden, sondern nur, dass sie halt gesehen wird. Also so ein ganz, ganz falsches Bild auf die Politik, dass ein gewählter Vertreter halt viel gesehen wird, aber wenig handelt.
Also nur eine optische Repräsentanz hat.
Ganz genau.
Es geht nicht mehr um Inhalte, es geht nur um die Oberfläche.
Ja.
Es geht nicht mehr um Inhalte, es geht nur um das Etikett.
Ja.
Richtig, und wenn du vielleicht mit einem konservativen, eher rechten Blick auf die Simpsons dir anguckst, dann siehst du vielleicht Lisa gar nicht so im Zentrum und sie hat gar nicht so viel Recht, wie du das als liberaler Mensch vielleicht reininterpretiert hast, sondern sie ist halt die nervige Göre, die immer wieder gegen Windmühlen kämpft, nichts erreicht und eigentlich auch irgendwie weltfremd ist mit ihren Ansichten und nicht connecten kann. Und von daher ist es vielleicht wirklich eine Frage bei den Simpsons, mit welchem Blick blicke ich darauf? Kann da nicht vielleicht sogar Burns sozusagen verstanden werden und anders gedeutet werden, weil er auch in Strukturen und Zwängen steckt?
Lisa ist doch fast die falsche Figur dafür, weil sie ist ja auch, es gibt eine Folge, wo sie sich vollkommen Apple halt hingibt zum Beispiel. Ne? Sie will so liberal und sie will so progressiv darin gehen sein und sagt dann aber auch wirklich offenkundig und sieht dann auch aus wie ein Werbebild von Apple dann, ich bin ein Mapple-Mensch, wo sie dann am Ende eine Rechnung hat von über $12,000, weil sie über 12.000 Songs für 99 Cent runtergeladen hat und dann Werbung machen muss für Apple.
Wo sie in so eine sektenähnliche Konstellation dann kommt.
Aber ich finde den Gedanken mit Mr. Burns gar nicht so unspannend, wenn du jetzt Mr. Burns und Lisa gegenübersetzt. Das sind ja die gegenteiligsten Pole, die man sich vorstellen kann innerhalb dieser Serie. So, jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass die Simpsons nicht so liberal sind, wie sie zu sein scheinen, sondern eher konservativ. Und konservativ wäre eher Mr. Burns.
Krass konservativ, industriell konservativ.
Ja, amerikanisch konservativ. So, und jetzt hast du auf der einen Seite Lisa Simpson als denkender Mensch, als wahrscheinlich einzig vernünftig denkender Mensch in dieser Serie, zumindest in dieser Konstellation. Und auf der Entschuldigung, bitte, ich hab echt zu viel geraucht vorhin. Ich hab echt
Das ist typisch Tobi, dass er so während dem Sprechen mit dem Atmen kämpft.
Ja. Das nervt.
Das ist eher psychosomatisch, weißt du, ne?
Ja, das ist wirklich psychosomatisch. Also wirklich. Ja, ja. Das ist auch nur, wenn ich am Mikro sitze. Ja, deswegen. Wenn ich zurücklehne, ist es weg.
Ein Kumpel von mir hat auch immer Schwierigkeiten in der Schule gehabt beim Lesen und unsere Lehrerin hat das irgendwann mal ihm angelastet, weil sie meinte so, ja, wenn du das Wort nicht kennst, dann räusperst du dich immer. Und er dann irgendwann meinte so, nee, ich räusper mich nicht, weil ich das Wort nicht kenne. Ich habe halt die ganze Zeit Schleim im Hals.
Ja, also es war übrigens schon wieder weg, als ich hier gerade still war. Egal. Ich fasse es nochmal auf. Also Lisa, liberal, Burns, die Drecksau, konservativ, also brutal konservativ. So, und jetzt sind die Simpsons aber nicht so liberal, wie sie gerne wären oder beziehungsweise wie sie uns vorgaukeln zu tun, sondern sie sind eher konservativ. Ich denke, darauf haben wir uns mittlerweile geeinigt in unserer Podcast-Welt.
Wir finden alle diese These interessant.
Ich finde die These interessant. Ich möchte mich dahingehend nicht abschließend äußern.
Okay, also dann bin ich jetzt der
auch noch mehr Punkte dafür.
The Devil's Advocate. Ne? Ich sage, die Simpsons sind eher konservativ, weil sie aus einer Zeit stammen, die nicht mehr die unsere ist. Also wir haben auf der einen Seite Lisa Simpson und jetzt hört auf, wo ich über meine Gestik lustig zu machen. Ich kann das nicht ohne erklären.
Ist okay, lass knacken.
Ich versuche es jetzt ohne. Nein, das kann ich nicht. Also auf der einen Seite haben wir Lisa Simpson, liberal. Auf der anderen Seite haben wir Mr. Burns. Das muss jeden Hörer jetzt gerade nerven, weil ich es gerade zum vierten Mal erzähle. Und das Liberale wird, also sprich Lisa, wird ja als Nerd ausgegrenzt, scheiße. Und alles, was sie irgendwie erreicht innerhalb der Folgen, wird revidiert. Sprich, es wird gelöscht. Was Mr. Burns macht ist, ja, er ist ein Wichser. Ja, was er tut, ist scheiße. Und alles, was er tut, wird am Ende der Folge revidiert. Aber seine Macht ändert sich nicht. Er bleibt bis zum Schluss mächtig. Lisa bleibt bis zum Schluss ohnmächtig und unbeliebt. Und das ist als Gesamtkonstrukt innerhalb der Serie, die sich aber nicht über die Tatsache lustig macht, dass es so ist innerhalb der Serie, höchst fragwürdig. Finde ich persönlich. Ja, Lisa, weil die Serie selbst spielt ja nicht drauf an, dass es immer so bleibt.
Lisa hat aber Mr. Burns mal geschlagen.
Ui.
Und zwar, wenn es darum geht, eine freie Presse zu etablieren.
Stimmt.
Hat Lisa die gesamte Stadt dazu gebracht, dass sehr viele Menschen ihre wertlose Meinung also als Mr. Burns alle Medien aufkauft, um seine Meinung zu vertreten.
Rupert Murdoch.
Hat Lisa es geschafft, ganz genau, hat Lisa es geschafft, ein liberales, freies Magazin oder eine Zeitung rauszubringen, die andere Leute dazu inspiriert hat, wie zum Beispiel Patty und Selma, machen sie den Test, sind sie eine Patty oder sind sie eine Selma, rauszubringen, woraufhin Homer das doch so schön zusammengefasst hat mit, hey, anstatt die Meinung von einem Medienmogul zu konsumieren, haben wir jetzt die Meinung, die wertlosen Meinungen von allen, die wir konsumieren können und aussuchen können, wem wir glauben wollen.
Sorry, ja, aber dass ich an dieser Stelle die Simpsons dann vielleicht wirklich für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst womöglich auch aussprechen, heißt nicht, dass sie nicht konservativ sind. Ja. Weil konservativ bedeutet jetzt nicht, dass man sich eine Diktatur wünscht und die Presse nicht mehr frei sein soll oder so, ne? Sondern konservativ bedeutet weniger rechts.
Ich meine, also schau mal
an alten Werten fest.
Ich meine, schau es mal von der Seite zum Beispiel auch. Ich meine, meiner Meinung nach ist zum Beispiel Homer, einer der tragenden Figuren der Simpsons, ist meiner Meinung nach ein Republikaner, ein Konservativer. Weil er ist für Waffen, er ist für solche Sachen.
Er steht auf Waffen, er ist fett, er ist alt.
Er steht, weil er die Waffe hat und alles damit macht.
Ja, genau. Er tritt der NRA, also der National Rifle Association halt irgendwie bei. Und er hat vor allen Dingen halt auch, als Lisa zum Beispiel im Ballettkurs geht und raucht, dann reißt er die Kippe aus dem Mund, schießt auf die Kippe mit mehreren Waffen, macht seinen Mantel auf, da sind bestimmt 16 Waffen oder sowas drin, steckt seine Kanone weg und sagt, es ist erschreckend, wie schnell Kinder Zugang zu Drogen bekommen in diesem Land. Oder zu Zigaretten speziell. Also Homer ist auch, weil er auch immer auf die Demokraten schimpft und immer sagt, diese verdammten Demokraten, Homer ist offensichtlich republikanisch eingestellt eher.
Gut, aber Homer ist auch keine Figur, mit der man sich identifiziert, ne? Also du willst ja
na
nicht.
Na doch, der laute Amerikaner, der seinen Fernseher laut macht, seine Homos geoutet und sein Bier kalt, identifiziert sich mit Homer, definitiv.
Genau, aber okay, du verstehst mich gerade falsch. Also als Mensch, der geläutert werden will oder geläutert werden sollte von diesem republikanischen Gedanken, wir reden ja die amerikanische Struktur, der ist halt, der wird ja persifliert durch Homer Simpson. Homer Simpson ist jemand, der Trump wählt.
Ja, so auf jeden Fall, Mann.
Also,
nee, Homer hat bei den Wahlen Obama gewählt.
Ja, in der Folge, weil die Simpsons cool sein wollten. Aber die Figur Homer Simpson ist Republikaner.
Der wählt, also Homer Simpson, wie wir ihn kennen, leider auch lieben mit all seiner Kriterigkeit und mit seinem IQ von 50, ist jemand, der vermutlich in der realen Welt Trump wählen würde. Genau. Und der auf dieses Make America Great Again Ding voll reinfallen würde.
Ja, vielleicht. Ja. Er würde, aber vielleicht ist er auch ein Nichtwähler. Ich will mal nur.
Jetzt habe ich einen.
Das ist, Moment, das ist ein berechtigter Einwand, weil ich glaube, demokratisch würde er nicht wählen, weil seine ganze Existenz dann in der Welt der amerikanischen Wahlmedien bedroht sein würde. Aber das Nichtwähler sein. Ja. Das ist wahrscheinlicher, glaube ich sogar.
Ja. Es gibt da diese schöne Stelle, wo er für Obama wählen möchte und der Wahlautomat dann so falsch agiert, dass er 5-mal seine Stimme für Präsident McCain dann abgibt. Wo er sagt, nein, es ist Zeit für einen Wechsel. Danke für Ihre Stimme für McCain. Nein, ich will Obama. Danke für Ihre Stimme für McCain. Nein, es ist Zeit für einen Wechsel. Danke für Ihre dritte Stimme für Präsident McCain.
Aber, guck mal, das ist aber ganz kurz, das ist dann wirklich ein gutes Beispiel, weil man sofort denkt, ja, guck mal, das ist ja ein Witz der Simpsons darüber, ein liberaler Witz, dass die Konservativen, die Republikaner irgendwie die Wahlen manipulieren.
Ja, dass
und
die
so.
Wahlautomat nicht funktioniert.
Ja, aber es kann genauso gut ein Joke darüber sein, über diese ganzen Vorurteile, dass angeblich die Republikaner mal alles manipulieren. Das heißt, wenn ich das aus einer republikanischen Sicht betrachte, ist es einfach nur ein Gag darüber, dass dauernd angeblich die Wahlen manipuliert sind.
Oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Wechsel mal die Perspektive. Ja. Aus unserer Sicht ist natürlich satirisch auf die bekloppten Republikaner. Nein, aus Republikaner-Sicht ist es natürlich Satire auf die bekloppten Demokraten.
Genau.
Die bedienen halt beide Seiten.
Richtig, deswegen darauf will ich ja hinaus, dass die Simpsons alle Seiten bedienen und dadurch eigentlich gar nicht greifbar sind und am Ende aber konservativ.
Scheiße, Doug, du bist cleverer als wir.
Also jetzt haben wir...
Sorry, jetzt finde ich die Simpsons scheiße.
Ist aber auch die Atmosphäre hier, die mich richtig also, aufblühen lässt, möchte ich nur mal sagen.
Ich behaupte mal so Tenor der heutigen Folge, die wir heute aufnehmen, ist so ein bisschen Figur XY steht für philosophische Richtung XY. Darüber werden wir noch viel sprechen heute. Ja. Und weil wir gerade über Konservativismus gesprochen haben, so am Konservativismus ist auch nicht alles falsch. So, dass jemand, der ein Häusle in der Vorstadt hat, dass der das behalten möchte und dass es Werte gibt, die es sich lohnt zu erhalten. So, natürlich ist das so. Es ist nicht alles schlecht am Konservativismus. So.
Muss man aufpassen, weil gerade diese Werte auch immer missbraucht werden. Dann.
Wenn es halt ins Extreme geht, ist das immer gefährlich. Und Mr. Burns, das passt gerade sehr gut bei dem Thema. Mr. Burns könnte man interpretieren als einen krassen Vertreter des sogenannten Calvinismus. Mich hat eine super clevere Hörerzuschrift vor ein paar Wochen auf dieses Thema Calvinismus gebracht.
Krass.
Diese Hörerzuschrift war bezogen auf Ebenezer Scrooge, über den wir in der Weihnachtsfolge gesprochen haben. Die passt aber auch sehr gut auf Mr. Burns.
Mr. Burns, der übrigens auch mehrfach in der Weihnachtsfolge der Simpsons auch schon mal Scrooge war.
Ja. Calvinismus, um das ganz kurz und wirklich sehr komprimiert zusammengefasst zu erklären, Calvinismus ist eine theologische Denkrichtung und der sogenannte Calvinismus geht von zwei grundsätzlichen Grundeinnahmen aus, die am Anfang eher harmlos klingen, aber brutale Auswirkungen haben. Grundannahme 1 des Calvinismus: Erfolg zu haben und Güter zu besitzen gefällt Gott. Wenn du reich bist, Kohle hast, guten Job hast, findet Gott das geil. Und wenn du Erfolg hast und Kohle anhäufst, bringt dir das Gott sogar näher.
Und es ist auch gleichzeitig ein Beweis dafür, dass Gott auf deiner Seite ist.
Ja, da kommen wir jetzt zur Grundannahme.
Quatsch, das ist alleine, wenn man von Jesus ausgeht.
Grundannahme 2, die das Ganze richtig pervers macht. Die Grundannahme 2 im Calvinismus sieht wie folgt aus. Jeder Mensch hat ein von Gott vorgezeichnetes und ganz klar vordefiniertes Schicksal. Das bedeutet, also die Calvinisten sind der Meinung, Gott hat 1:1 für dich, Tobi, jetzt deinen Lebensweg von A bis Z vorgezeichnet.
Die Drecksau.
Das bedeutet...
Ja, was für ein Arsch, du bist bei den Kack- und Sachgeschichten gelandet, was ein Penner.
Ja, was für eine Drecksau.
Das bedeutet... Menschen, die erfolgreich und wohlhabend sind, hat Gott lieb. Sie sind wohlhabend, weil Gott sie cool findet und ihnen einen geilen Lebensweg zugeordnet hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, arme, kranke, erfolglose Menschen, Leute, die pleite sind, Leute, die kein Glück haben, die sind deswegen scheiße drauf, denen geht's deswegen schlecht, weil Gott sie nicht mag. Wenn du das weiterspinnst, wir reden ja jetzt hier von Extremen, wenn du das weiterspinnst, bedeutet das für die Calvinisten, dass die Armen, wir erinnern uns an Ebenezer Scrooge, die Armen wertlose Bastarde sind und dass sie im Prinzip böse geboren wurden. Gott hasst sie und sie verdienen ihr Schicksal. Und wenn du das noch weiterspinnst, das war bei den krassen Calvinisten so. Calvinismus ist eine echt krasse Bewegung, die in der frühen Neuzeit nach dem Mittelalter in Europa ganz viele Anhänger hatte.
Ja, aber viele von denen sind eben nach Amerika ausgewandert.
Ja.
Ja.
Das
ja.
ist der Grund. Also der Calvinismus ist wirklich eines der Rückgräter der amerikanischen Kultur. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und eben die Calvinisten aus Europa sind geflüchtet, weil sie eben Calvinisten waren.
Ja. Und der alle, die mit der Gayflower dann da ankamen.
Wie die Puristen aus Holland.
Ja. Der Calvinismus mag uns heute sehr rückständig vorkommen, aber der hat sehr schnell, hat diese theologische Richtung sehr viele Fans eingesammelt, weil diese Aussage, du hast ein Schicksal, das dir von Gott zugewiesen wurde und du kannst dir nicht viel dran ändern, die hat auch irgendwie was Beruhigendes. So, du kannst an deinem Schicksal eh nicht mehr viel ändern. Es geht dir halt, wie es dir geht, weil es Gott dir so vorgezeichnet hat.
Ja, also es beruhigt halt das Gewissen dessen, der viel hat.
Ja.
Ich habe so viel, weil Gott es so wollte. Und ja, beruhigt die, die wenig haben? Oder nimmt ihnen auch etwas von der Verantwortung, dass sie in diese Situation gekommen
sind? Und wenn du den Calvinismus auf die Spitze treibst, bist du als extremer Calvinist der Meinung, dass es schlecht ist, armen Leuten zu helfen, weil du dann gegen den Willen Gottes arbeitest. Es wäre eine, aus Sicht von, ich behaupte jetzt mal ganz kurz, Burns ist ein Calvinist,
ja,
und in eigentlich seiner Überzeugung ist es so, dass es Gotteslästerung wäre, den Armen zu helfen. Denn dann würdest du dem Willen Gottes entgegenarbeiten.
Das hatten wir in unserer Weihnachtsfolge auch bei Ebenezer, bei der Weihnachtsgeschichte, ja, mit Ebenezer Scrooge.
Gleicher Schnack.
Wo wir auch genau davon ausgegangen sind, dass damals der Tenor in England halt auch war, wer armen Menschen hilft, ist im Prinzip, dem ist nicht mehr zu helfen.
Also ich wiederhole nochmal, was ich auch in der Weihnachtsfolge gesagt habe und jetzt noch viel krasser auf diesen Calvinismus. Also falls einer unserer Hörer da draußen Calvinist ist und Christ logischerweise dadurch ist, lest doch bitte mal die Bibel.
Lest. Nein, Plural. Ach so, lest.
Lest. Okay. Lest doch bitte mal die Bibel. Das gesamte Neue Testament oder das Zweite Testament, damit es nicht so wertend klingt, ist voll von Jesus rettet alle, aber nicht die Reichen. Auch die Reichen, die sind auch cool, wenn sie gläubig sind, aber darum geht's nicht. Oder wie Fanny Verdanen es mal so schön ausdrückte, Jesus, ja, der ließ sich von Huren aushalten. So, ja, darum geht's im Zweiten Testament. Es geht darum, dass alle zu Gott finden können. Mehr jetzt mal abgesehen davon, dass ich kein gläubiger Mensch bin, aber
Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten der Religionspodcast.
Ja, aber weißt du, wenn man schon mal gläubig
der ist, der atheistische Religionspodcast.
Nee, weißt du, wenn du schon mal Christ sein willst, ne, dann zieh da den Scheiß an den du glaubst, wenigstens bitte mal rein. Also, ich stelle mich jetzt auch nicht dahin und sage, ich bin Zauberer in Hogwarts, ohne je Harry Potter gelesen zu haben. Einfach nur, weil es cool klingt. So, das ist doch scheiße.
Ja, Mann.
Nee, aber genau so klingt Calvinismus. Das ist einfach eine unfassbare Ansammlung an Missverständnissen und offensichtlich eine Riege von Menschen, die viele Bücher über Wirtschaft gelesen haben, aber nicht das, woran sie glauben, nämlich die fucking Bibel. In der Bibel steht exakt das Gegenteil.
Ja, also du meldest dich gerade, aber ich muss trotzdem richtig reingrätschen, weil du kannst schon auf die Idee kommen. Ich meine, wenn Gott, ich glaube nicht an Gott, ja, um es mir hier zu sagen, aber wenn Gott...
Hexer.
Ist okay.
Verbrennt ihn! Wir sind der satanistische Podcast. Satanas Abraxas.
Wenn Gott allmächtig ist und in dieser Welt alles nach Gottes Gesetzen verläuft, dann ist es schon konsequent zu sagen, okay, wenn ich sehe, manchen Menschen geht es gut in dieser Welt, die sind glücklich und sie häufen Reichtümer an und sind satt, dass es auch Gott gefällt. Und
ja,
dass
klar,
die leiden, leiden, weil Gott es will. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott aktiv in das Geschehen in dieser Welt eingreifen kann, macht es in sich schon irgendwie einen Sinn.
Das ist die Frage nach der Omnipotenz halt auch einfach.
Ja, Gott die könnte Frage alles, nach der Theodizee vor allem.
Ja, aber Gott könnte alles mit einem Fingerschnipsen halt beenden quasi.
Und wir haben schon, also ich persönlich, Fred, habe schon oft gelästert über solche Stories.
Ich, Fred, ich kenne mich.
Nein, weil wir jetzt halt vier Stimmen sind, neue Hörer können uns wahrscheinlich auch überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Ich habe schon oft irgendwie kritisiert und gelästert über so Geschichten, die wir ja natürlich alle auch aus der Popkultur kennen, wo so Schicksal eine wichtige Rolle spielt. So, du musst dein Schicksal erfüllen. Du hast einen vorgezeichneten Weg. Das ist einer der Gründe, wieso ich das nicht mag, weil wenn du diese Schicksalsnummer weiterspinnst und in extrem skalierst, kommt das dabei raus, wie bei Burns und dem Calvinismus, dass du am Ende an den Punkt kommst, wo du sagst, ja, die Armen sind arm, weil Gott es so will, die Reichen sind reich, weil Gott es so will und daran kann man nichts ändern.
Ich finde es aber dahingehend ganz interessant, dass Doug halt auch sagt, dass die Simpsons im Prinzip eine calvinistische Serie mittlerweile sind.
Ah, so krass, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
So weit bin ich auch nicht gegangen.
Nee, pass auf,
wenn es mir ruhig weiter in den Mund, weil ich finde es sehr spannend.
Nee, pass auf,
Pass
auf, nee, Doug hat das im Prinzip, hat das impliziert. Und zwar dahingehend, dass er in der letzten Folge, falls ihr euch erinnert, schon gesagt hat oder rausgestellt hat, die Simpsons haben sich seit 20 Jahren, also in 10 Jahren hatten sie sie 30. Progression. Moment.
Ach so.
In 10 Jahren hatten sie Progression, seit 20 Jahren haben sie sich nicht weiterentwickelt. Dass Doug das rausgestellt hat, ist eigentlich ein Zeichen dafür, meiner Meinung nach, dass die Serie eigentlich mit dem, was er gerade erzählt hat, fast als calvinistisch anzusehen ist. Weil dadurch, dass sie sich nicht entwickeln, Homer Simpson ist seit 30 Jahren in derselben Position. Überlegst du mal, die Figuren, er hat recht, die Figuren haben sich seitdem nicht weiterentwickelt. Homer mit dem, was er macht, der Sicherheitsinspektor im Sektor 7G des Atomkraftwerkes im Springfield. Überleg mal, mit der Arbeitserfahrung und mit, das müssen wir rausstellen, der Jobsicherheit, die dieser Mann offensichtlich hat, wäre der schon um einiges mehr. Und es gibt einige Zukunftsfolgen, wo du Lenny und Carl siehst, die mit ihm zusammen in derselben Sektion arbeiten, die später seine Chefs sind. Und auch, er redet sogar davon, dass, ja, ich bin es gewohnt, dass Kollegen von mir befördert werden. Tito. Also den Typen, dem er irgendwie jeglichen Scheiß halt angelastet hat, dass er seinen Schlüssel verloren hat, dass er während der Pause gepennt hat. Alle werden vor Homer befördert. Das ist ein calvinistisches Bild, Alter.
Nee, Moment, Moment. Das muss man erklären. Was genau ist daran calvinistisch?
Homer kommt nicht weiter. Er leidet, er ist arm oder er ist in der Position, weil Gott das will.
Ja, okay. Aber dann sehen wir ja im Prinzip, und das macht das wenig konservativ, die Idee, dass wir die Sicht aus... Also, wenn Simpson calvinistisch ist, an der Stelle, sehen wir die Sicht von unten nach oben. Mhm. Und das ist nicht sonderlich
konservativ. Also, ich glaube, dass wir da jetzt auch wirklich gerade mal wieder die Scheiße aus dem Dreck raus interpretieren. Also, ja, liebe Hörer, die jetzt denken, Alter, was labert ihr? Wir mögen es ja, die Themen ins Extreme zu skalieren. Aber was tatsächlich jetzt so als Überleitung gerade ganz gut passt, weil wir darüber, oh, Doug, du wolltest noch was sagen.
Nein.
Weil es gerade sehr gut passt, mal einen Blick auf Homer und seinen Job zu werfen.
Darf ich einen kleinen Fun-Fact noch einwerfen,
ja, bitte,
bevor wir jetzt
bitte.
Gott und Jesus verlassen?
Ja.
Also alle Figuren bei den Simpsons haben ja 4 Finger, wie sehr oft in Cartoons, und nur Gott und Jesus haben 5.
Ja.
Sehen wir da...
Sie sind halt
eine Verneigung vor dem Christentum.
Ja, die sind halt unvollständig, aber Gott und Jesus sind perfekt. Ne?
Hm.
Ja. Scheiße, du hast.
Obwohl recht, Homer auch im selben Atemzug mal irgendwann sagt, wenn wir das, ich weiß nicht mehr, wo er das sagt, aber wenn wir das nicht tun würden, dann wären unsere Kinder rosafarbene Gestalten mit blauen Augen und 5 Fingern wie totale Freaks, und er dann so eine Vision davon hat, wie Bart ohne Überbiss, wie Bart, Lisa und Maggie wie normale Kinder eigentlich aussehen, und voll um den Ausraster kriegst.
Um mal über Homer und seinen Job zu sprechen, ich habe die Geschichte gelesen, dass als Matt Groening die Simpsons gescribbelt hat, hatten wir in der letzten Folge ja schon, dass Matt Groening auf dem Weg zu so einer Jobvorstellung die Simpsons zusammenskizziert hat. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass die grundsätzliche Basic-Idee der Simpsons, so sein erster Gedanke war, eine Familie und der Vater arbeitet im Atomkraftwerk. Mhm. So als gefährlichen, weirden, etwas skurrilen Arbeitsplatz. So, das Atomkraftwerk ist ja eigentlich...
Voll ein Gimmick der 90er. Oh.
Das Atomkraftwerk ist ja ein sehr geheimnisvoller, für uns als Normalos, Arbeitskraft. So, da wird auf geheimnisvolle Art Energie erzeugt. Auf gefährliche Art sogar wird da Energie erzeugt. Eigentlich sollte man vermuten, dass da nur wirklich so Physik-Pros arbeiten, dass da nur sehr gebildete Menschen arbeiten, aber Homer als Sicherheitsinspektor im Sektor 7G ist halt ein Vollkretter, der im Prinzip dafür bezahlt wird, alle 2 Stunden einen Knopf zu drücken.
Der übrigens nur in den Job reingekommen ist aufgrund eines Behindertenbevorzugungsprogramms.
Nein. Also,
ja, aber wir haben da wieder auch so einen Bezug zu den 5.
Homer ist nur in den Job reingekommen, weil er als geistig behindert gilt und deswegen den Job bekommen hat.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich akzeptiere das.
Wissen wir das aus den Simpsons-Folgen?
Ja, wissen wir aus den Simpsons-Folgen. Er hat nur den Job bekommen, weil er aufgrund eines Benachteiligungsprogrammes in eine höhere Position gehoben wurde.
Wow.
Wow. WoW. Ja, ich hingegen wollte darauf hinaus, dass so wie die Simpsons als Gegenentwurf oder Zerspiegelbild zur heilen 50er-Jahre-Sitcom-Ami-Familie sind, ist auch die Atomkraft ja in den 50er Jahren populär, bekannt geworden, wurde gehypt, war zukunftsträchtig, viele Designs auch, also was wir so kennen, so wie Cadillacs mit krassen Flossen und runde Formen und so, haben ganz viel mit der ganz frühen Raumfahrt und auch mit dem Atomkraftzeitalter zu tun.
Der Mercedes-Benz, der VW Beetle?
Der VW Beetle. Ja. Sieht aus wie was?
Ein runder Käfer. Halt auch ein Allround-Wagen, der sich auch bei Überschlagung halt zurückdrehen kann. Ein Design von den Nazis tatsächlich auch. Ende der 40er.
Wer hat so viel Atomkraft zu tun hat?
Ferdinand Porsche. Ja, der Link ist mir nicht klar, aber ich unterstütze deine Aussage auf jeden Fall trotzdem. Ja, aber weil eben Homer Simpson Art, wie er den Job erledigt, ist ein Zerrbild dessen, was die Zukunftstechnologie der 50er Jahre war. Sauber, schön, rein, in die Zukunft führend, direkt ins quasi Star Trek-Zeitalter führend. Und in den 90ern bei den Simpsons oder Ende der 80er sehen wir dann, was wirklich daraus geworden ist.
Das ist auch so ein bisschen, also gefühlt für mich zumindest, war es schon immer irgendwie so ein leichter Hint Richtung Tschernobyl.
Tschernobyl war schon passiert zu den Simpsons. Wann ist Tschernobyl passiert?
86.
86.
Erstausstrahlung, ne? Simpsons war 87. Ja.
Nee, 89.
In der Tracy Ullman Show.
Okay. Aber Tschernobyl war auf jeden Fall schon passiert. Und trotzdem Tschernobyl haben die,
war schon passiert.
Und trotzdem haben die das Thema Atomkraft noch aufgegriffen.
Deswegen. Überleg mal, was die gemacht haben. Du hast Tschernobyl, alle wissen mittlerweile irgendwie oder haben Vermutungen, dass da Idioten am Werk waren. Nicht, weil das dumme Menschen waren, sondern weil Menschen aus verschiedenen Gründen Fehler gemacht haben. Und Idioten sage ich deswegen, weil wir von politisch verblendeten Menschen sprechen. Ich rede nicht zwingend von den Mitarbeitern des Kraftwerks, sondern von denen, die versucht haben, das Ganze am Laufen zu halten. Was wir jetzt sehen, ist auf der amerikanischen Seite ein Atomkraftwerk, das fast zur selben Zeit geführt wird wie hier halt Tschernobyl. Und aus Tschernobyl wissen wir, wie gesagt, da arbeiten nur Idioten. Und jetzt sind wir in einem amerikanischen Atomkraftwerk, wo wirklich nur Idioten arbeiten.
Ja.
Und das ist schon eine ganz geile Kritik zu der Zeit. Ne? So, von wegen, ja, ihr alle, wie du vorhin sagtest, in den 50ern, war das Atomprogramm in Amerika die heile Welt. Und wir zeigen euch nach Tschernobyl, auch in Amerika arbeiten nur Idioten an dem Hebel.
Ja. Oh, das ist clever. Ja,
dasselbe kann bei uns passieren sozusagen.
Genau. Ja. Ich meine, Homer wird zeitweise mal ersetzt von so einem Spielzeugspecht.
Ja, das ist aber die Folge auch, wo er sich so fett frisst. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen.
Aber vor allen Dingen, dass das Ganze einsetzt oder dass Idioten das schon aufgrund von Political Correctness, was wieder ein Stich ist hingegen der Demokraten. Ja. Das hat gesagt, aufgrund von Political Correctness werden Leute in wichtige Positionen gesetzt, die eigentlich vollkommen unqualifiziert dafür sind.
Pass auf, da sitzt Homer vor so einer MS-DOS-artigen Oberfläche und dann wird er gefragt, Kernschmelze einleiten, ja oder nein? Und sein Job ist immer auf
radioaktiven Dampf ablassen, ja oder nein?
Und sein Job ist immer auf ja zu drücken, bei radioaktivem Dampf ablassen. Das ist sein Job, immer so alle paar Minuten ja zu klicken.
Was am Ende dann dazu führt, wenn er das halt mal nicht macht, dass fast eine Kernschmelze verursacht wird.
Wo er sich an dem Clown College einschreiben will und er hat dann Wahnvorstellungen im Kernkraftwerk, gibt's eine Kernschmelze und die Leute verrecken und brennen und er denkt, das wären alle Clowns, die lustige Bewegungen machen.
Aber übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen heißt im Deutschen ist zweite Staffel Folge 3 Karriere mit Köpfchen, wo Homer das erste Mal halt durch Dimoxinil Haare bekommt. Und deswegen, aufgrund dessen, weil er oberflächlich dann in die Gesellschaft passt.
Weil er Haare hat plötzlich,
höhere, bessere Jobposition im Kernkraftwerk halt selber bekommt. Und dann enttarnt wird von seinem eigenen Assistenten, der ihm sagt, sie gehören nicht hierher. So, interessantes Konstrukt halt auch dahingehend, dass er befördert wird, nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern aufgrund dessen, wie er wahrgenommen wird, halt auch einfach.
Ja, aber das ist interessant, weil das kannst du auch wieder in alle Richtungen interpretieren. Also ist es jetzt entlarvend für die Gesellschaft, die jemanden nur aufgrund äußerlicher Merkmale zugesteht, geeignet zu sein für bestimmte Positionen, ungeachtet seiner Fähigkeiten? Oder ist es eine Persiflage darauf, über so einen dummen Mittelschicht-, Unterschicht-Typen, der sich einbildet, er bräuchte nur dieses oder jenes haben und schon dann könnte er und das Großes sein.
Yuppie-Kultur. Was American History, American Psycho zum Beispiel auch total absurdum geswürfelt. Der Yuppie. So, du hast was, also bist du was, also kannst du was. Totaler Schwachsinn. Das, was Donald Trump zum Beispiel auch in den 80ern vollkommen proklamiert hat, halt einfach. Er hat viel Geld, also weiß er Dinge und er ist jemand. Und die Amerikaner haben das aufgesogen, wie nix.
Na klar. Wissen wir irgendwas über Homers, ich sag mal, naja, so Gehalt, Qualifikationen? Haben wir irgendwelche Hard Facts über ihn und sein Curriculum Vitae, würde man sagen?
Es ist eine große Frage, wie er überhaupt in den Job gekommen ist. Das muss man schon mal an der Stelle sagen.
Ja, wie gesagt, durch ein Behindertenprogramm. Vorher war er ganz normaler Arbeiter im Sektor 7G, hat den Job im Kraftwerk bekommen, eigentlich aufgrund totaler Inkompetenz. Also er war einfach Arbeiter XY, bis er, wie gesagt, aufgrund dieses Behindertenprogramms halt mal befördert wurde. Und was wir halt über Homer wissen, ist halt das Geile, er bezeichnet sich ja selber als obere, untere Mittelschicht.
Okay.
Obere, untere Mittelschicht, das ist total geil. Weil das kann man festmachen an folgenden Punkten. Er lebt im Vorort mit seiner Familie, er fährt einen stinknormalen Wagen und er hat einen Job ohne höhere Bildung, ungerechtfertigterweise einen Job, den er selber annimmt ohne höhere Bildung, der eigentlich aber einen College-Abschluss zum Beispiel erfordert halt, ne? Es gibt in Staffel 7 gibt es einen Einblick, wenn die Bärensteuer, wenn so ein Bärenangriff plötzlich ist, also Bären, wirklich die Tiere, der Bär, ein Angriff ist und Homer dann noch sagt, das müssen wir klären, wir wollen keine Bären. Und dann die Bärenpatrouille mit Phantomfightern und allem Möglichen dann halt eingeschaltet wird in Springfield. Und er deswegen $5 weniger verdient auf seinem Lohnausgleich. Und da hat man das erste Mal wirklich einen aktiven Blick auf Homer Simpsons Lohncheck.
Oh.
Ja, da sieht man nämlich seine Steuerabgaben in Amerika, worauf sie manche Leute so clever waren und rausgerechnet haben, dass Homer in der Stunde netto ungefähr $11.99 verdient, also $12 rund. Mhm. Was auf ein jährliches Gesamtnetto von $24.395 sich hochrechnen lässt. Also der verdient ein bisschen was über 2.000 Euro ungefähr im Monat. Okay. Netto. Mhm. Ist respektabel, ist okay halt, ne? So, wenn du in einer Stadt wie Hamburg lebst, würde man jetzt sagen, so ja, knapp über Existenzminimum, aber kann man machen.
Ja, das
ich
ist schon.
Ich wollte gerade sagen, mehr verdiene ich auch nicht.
Also, heutzutage, mit Inflation und Co. würde Homer ungefähr bei $37.400 halt irgendwie liegen. Was aber, wenn man das betrachtet, was für ein Job, was für eine Position er hat im Atomkraftwerk, halt auch einfach als Sicherheitsinspektor. Und in der Gegend, in der Springfield halt doch liegt, weil Matt Groening hat irgendwann mal bestätigt, um 2007 herum oder so, dass Springfield in der Nähe von Oregon wohl liegen soll.
Das ist das, angeblich soll es Oregon sein, weil Matt Groening da selber herkommt.
Ganz genau. Und wenn man dort die Gehälter der oberen, unteren Mittelklasse ungefähr sich anguckt, in der halt auch Homer liegt, mit seinen insgesamt 191 Jobs, die er hatte, weil der war auch kurzzeitig CEO von einem Atomkraftwerk, was halt irgendwie ein Jahresgehalt von, ich glaube, fast irgendwie $400.000 oder sowas ist, dann ist er in seiner Entwicklung, was sein Gehalt und was seine Arbeitsleistung angeht, eher stagnierend. Okay. Was es sehr, sehr realistisch macht, dass Homer halt wirklich ein perfektes Spiegelbild der amerikanischen Mittelklasse ist, da er nach 30 Jahren, die er mittlerweile da ist, nach 30 Jahren, immer noch genau dort steht, wo er mal angefangen hat.
Okay.
Er ist ungefähr am Anfang vom Wohlstand in Amerika, aber auch knapp vor Armut in Amerika.
Also er strampelt sich seit 30 Jahren einen ab. Naja, eigentlich nicht. Er zieht Routine durch, aber er kommt nicht wirklich weiter.
Nee, wie gesagt, alle anderen Kollegen außer ihm werden ja auch permanent befördert. Wie gesagt, es gibt eine Zukunftsversion, wo Lisa heiratet, in der Lenny und Karl, mit denen er halt zusammenarbeitet, dann mit Anzügen irgendwo sitzen und über internationale Märkte halt diskutieren.
Mhm. Klar, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Kommentar zu einer arbeitsteiligen, weit entwickelten Welt, in der der Arbeiter selber gar nicht mehr weiß, was er da tut. Ja, also in irgendeiner Verwertungskette, in irgendeinem Betrieb, in der ich nur einen Teil dazu beisteuere und ich weiß eigentlich gar nicht, an was ich da mitarbeite, was ich eigentlich tue und was die moralischen Implikationen sind von dem, was ich da mache.
Ist ein bisschen Generation X. Stimmt, überleg mal, das ist auch bei Malcolm mittendrin, dass das auch Francis passiert. Francis beginnt als Rebell, an einer Militärakademie und endet damit, dass er einen Job hat in irgendeinem scheiß Cubicle, wo er selber sagt, ich hacke irgendwelche Zahlen in den Computer täglich rein. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber ich liebe es. Das ist Generation X.
Ja, 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 und du hast auf der anderen Seite so diese Anflüge, also beim, wir reden gerade nicht über Malcolm in drin. Ich gucke das gerade aktuell, deswegen bin ich voll im Thema, Mann. Ich bin voll im Thema. Okay, weiter.
ja, das ist mega. Das ist ja auch, um das Thema abzuschließen, das ist ja auch super interessant, die Geschichte mit dem, diese ganze Nummer mit dem Atomkraftwerk. Also, das ganze Atomkraftwerk in Springfield ist ja im Prinzip so ein Meta-Gag der Serie Simpsons. So ein Ort, wo man Hochtechnologie vermutet, wo man
gesteuert von Idioten.
Wo man zu Recht Hochtechnologie vermutet, so eine der größten Errungenschaften der Menschheit, das Atom zu spalten und daraus Energie zu gewinnen. Und da sitzen halt Idioten, die Eishockey mit Bürostühlen spielen und deren wichtigstes Thema es ist, welche Donuts wir in der Mittagspause verputzen, wo so grünlich leuchtende Atommüllfässer völlig selbstverständlich über den Flur geschoben werden. Nee,
vor allen Dingen auf dem Kinderspielplatz verscharrt werden, wo Mr. Burns so sagt, nein, wir brauchen einen neuen Ort. Diese ganzen glatzköpfigen Kinder erregen langsam Aufmerksamkeit.
Ja, es ist ja auch im Intro, wo der Uranstab Homer in seinen Schutzanzug fällt.
Und der dreieugige Fisch in Springfield natürlich.
Ich liebe ihn.
Ja, Mann.
Ich wollte ihn mir tätowieren lassen vielleicht.
Echt? Ja, geil. Ohne Scheiß, das habe ich auch mal überlegt.
Das machen wir heute noch. Da finden wir heute noch ein Walk-In-Tattoo-Studio.
Boah, da haben wir doch ein Date heute.
Also, ja, aber wir heute nicht, noch ein Walk-In-Tattoo-Studio.
Heute noch einen dreieugigen Fisch hier schön.
Nee, Mann. Ey, wir wollten auf der Tour, wir drei wollten uns unser Lieblings-Witcher-Zeichen tätowieren lassen. Und wir haben in Berlin und in Hamburg irgendwie bestimmt, ich habe auf der Fahrt, haben wir schon 6 Tattoo-Studios angerufen. Keiner, der gesagt hat, Walk-In, ja, machen wir. In Deutschland ist das echt nicht so ein Ding, Walk-In-Tattoos.
Nee, man muss schon ein bisschen.
Wir wollen Termine. Gucken. Termine, Termine, Termine. Mhm. Ja, gehen wir mal ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau. Reden wir so ein bisschen über Philosophie, Psychologie, vielleicht sogar Erziehung. Tobi, du hast mir wirklich ganz heiß angeteased, dass du was über die Simpsons recherchiert hast zum Thema Geschwisterkonstellation. Denn wenn man möchte, kann man noch wahnsinnig viel Zeug in die Figuren der Simpsons rein interpretieren.
Vor allem in die Familiendynamik. Ne?
Ja.
Ja, wir haben halt, also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie sich Einzelkinder von Geschwisterkindern unterscheiden, weil wir haben ja zum Beispiel Milhouse, der einen Seite, der so ein absoluter Kretin-Charakter ist, und dann halt eben die Kids von den Simpsons, die dann
Milhouse Mussolini van Houten.
Ja, genau, genau. Ey, das spricht Bände für die Idee des Einzelkindes, dass der Mussolini mit zweiten Namen heißt.
Ja, da kann uns Duck bestimmt noch was zu erzählen.
Nein, da kann ich euch jetzt was zu erzählen. Und zwar, also, diese ganze Idee, wir alle kennen das, diese Klischees, Einzelkinder sind Egoisten, sind egozentrisch, sind Wichser.
So Machertypen im negativen Sinne, so Trump, genau. So Trump-artig.
Ja, halt, genau, ne? die sind klug, die sind kreativ, aber das sind Arschlöcher. Mhm. So, und dazu gab es natürlich in der Geschichte der Menschheit eine Menge Untersuchungen.
Zu Einzelkindern?
Ja, selbstverständlich.
Okay.
Ja. Und dazu muss man sagen, das haben wir schon ein paar Mal bei den Kack- und Sachgeschichten gehabt, die Psychologie ist ein sehr, sehr, sehr junges Forschungsfeld. Ein sehr junges Forschungsfeld. Und die erste große Untersuchung zum Thema Einzelkind versus Geschwisterkind ist von 1896. Da war die Psychologie echt noch brutal in den Kinderschuhen. Wir reden ja von den Zeiten, wo Leuten Zähne gezogen wurden, wenn sie Depressionen hatten. Und wenn die Depression davon nicht wegging, haben sie dir deine Hoden entfernt. Und wenn das davon immer noch nicht wegging, haben sie dir deinen Darm entfernt, also Teile des Darms entfernt. Und wenn du das überlebt
Classic.
Hast, wenn du diese ganze Scheiße
finde ich nur konsequent, ja.
Also wir reden hier von Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Wenn du das alles überlebt hast und immer noch Depressionen hast, dann bist du vom Teufel besessen. So, also, okay, es gab dann Leute, die waren klüger, aber tatsächlich war das meistens dann die letzte Diagnose. Also von der Zeit der Psychologie sprechen wir. Und das waren wichtige Meilensteine, die da gelegt wurden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das klingt heutzutage lächerlich, aber das waren halt die ersten, die sich überhaupt mit dem Thema befasst haben. So, und also von 1896 gab es eine Untersuchung von einem E.W. Bohannon, der 200 Geschwisterkinder und Einzelkinder untersucht hat. Und in 196 Fällen davon hat er die Einzelkinder als extrem verwöhnt eingestuft.
Oh.
Dazu muss man sagen, der Typ war der erste, einer der ersten, der Fragebögen benutzt hat. Was bis heute in der Psychologie das Ding ist, Fragebögen zu benutzen. Also, man kann von einer relativ seriösen Studie erstmal ausgehen. So, pass auf. Okay, ich find die Geschichte dahin geht, weil, sorry, die Realität, wie es heute aussieht, ist relativ langweilig, deswegen rede ich über die Geschichte. Ein Jahr vorher kam der Kinderpsychologe, einer der ersten Kinderpsychologen überhaupt, also wenn nicht sogar der erste, ich habe keinen früheren gefunden, aber es heißt immer nur einer der, vielleicht gab es schon vorher welche, keine Ahnung. Jedenfalls, es war übrigens auch der erste Präsident der American Psychological Association, also der erste zählende Psychologe, wenn du so willst. Der hat als These mal angeworfen, das war 1894, glaube ich. Nee, stimmt nicht.
Das war 18. Was ist das denn jetzt für eine Scheißthese? Komm her mit dem Thema, Alter.
Nein, das ist wichtig. Die Jahreszahl ist wichtig. Das war 1896. Und der sagte, es wird bemerkt werden, dass Kreaturen mit Familien, ob Tier oder Vogel, weniger Probleme haben, sie zu erziehen, als solche, die nur ein oder zwei Junge haben. Das war seine These. Und zehn
oder Vogel.
Ja, geil, oder? Und 10 Jahre später, deswegen war die Jahreszahl so wichtig, also 1906, hat er dann der hat sich vor einen Hörsaal gestellt und folgendes Ergebnis seiner Studie veröffentlicht: Einzelkinder sind Krankheiten.
Wow. Was? Einzelkinder sind Krankheiten.
Ich bin Einzelkind, wollte ich nur mal sagen kurz.
Echt? Ja. Du bist offensichtlich also, dann die Pest.
Dann, ja. du lernst du heute noch was.
Ich bin ein Verunkel am Arsch dieser Gesellschaft. Ja, ja, klar.
Wow. Ja. So, Fachkollegen übrigens zu der Zeit waren sich einig, das stimmt. Denn Einzelkinder leiden zur Hypochondritis, beziehungsweise neigen dazu, Hypochonder zu werden, aha, sprich sich Krankheiten einzubilden, und zu extrem dünnen Nervenkostümen. Also vor allem zur Cholerik. Also Einzelkinder sind wütend, teilen nicht gerne und bilden sich Krankheiten ein.
Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, du kannst nicht so mein Bier haben.
So. Ich dachte, du bist Einzelkind, ja. Bist du leichter Hypochonder? Warst du oft krank als Einzelkind?
Okay, pass auf. Kommen wir zum nächsten Punkt. So, wir haben jetzt geklärt, wir haben Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt, Einzelkinder sind scheiße.
Dafür,
nicht nur scheiße, Tobi, sondern eine Krankheit.
Verzeihung, aber ich möchte unseren Hörern nur da die gesamte Tobi-eske Realität darstellen. Für diesen Fakt hast du jetzt eine Viertelstunde Referat gebraucht.
Ja, ich wollte sie sehen.
Diesen Fakt zu präsentieren.
Ich hatte so krass Angst, dass ich mich lächerlich mache mit irgendeinem Thema, was ich mitgebracht habe, ne? Und jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr.
Ich bin noch nicht fertig.
Stark, auf jeden Fall.
Ich brauch noch mindestens eine Viertelstunde. Ich habe noch eine Menge Namen und
Tobi
Zahlen.
Tobi stellt, was das angeht, immer alles in den Schatten.
Fickt euch, ey.
Vor allem das Witzige ist, ja, gerade Tobi als auch Fred hätten ja die Chance gehabt, Einzelkinder zu sein. Ich bin ja der Einzige, ich bin ja in der Runde hier, also außer Duckett, der Einzelkind ist, aber ich bin in der Runde hier der einzige Zweitgeborene.
Und dazu habe ich übrigens auch eine Statistik. Moment.
Ich komme nicht gut weg, bestimmt.
Was man wissen muss bei dieser Historie, also als Einzelkinder noch als Krankheit dargestellt wurden, ihr erinnert euch an unsere Folge eventuell, und wenn nicht, wiederhole ich das jetzt, Idiocracy. Den Film Idiocracy. Da ging es ja darum, dass sich nur Idioten weiterentwickelt haben, während die ganzen Kinder gezeugt haben und die klugen Menschen nicht. Das ist der Grund, Stand jetzt der Wissenschaft, dass Einzelkinder verteufelt wurden. Weil zu der Zeit, zum Ende des 19. Jahrhunderts, ne, also Industrialisierung ist gerade so in ihren Endzügen, also bis es tatsächlich dann zur Industrie wurde, folgende Leute haben Kinder gezeugt: Reiche und Adlige, um Erben zu haben, und arme Leute, um Arbeiter zu haben. Die Mittelschicht hat aufgehört, Kinder zu zeugen. Und die reichen Leute, zu denen die Psychologen halt eben auch gehörten, hatten Angst, dass die Mittelschicht wegbricht und die Idioten die Welt übernehmen, weil das mehr waren als die Reichen. Das ist eine Theorie, die extrem große Anerkennung bekommt in der Soziologie. Dass die Leute hatten Angst vor Verblödung der Welt.
Das zeigt aber auch nur, wie scheiße der Mittelstand eigentlich dran ist. Du bist so das Auffangbecken für alles halt irgendwie, ne?
Das zeigt vor allem, dass sich bis heute nichts geändert hat.
Ja, ganz genau. Vor allem so, wenn du Kinder hast, du bist gerade so in dem Mittelstand, gerade so, dass du dir ein Kind leisten kannst, aber irgendwie halt auch nicht. Die Reichen können sich Kinder leisten und blöde gesagt, die Idioten ficken halt einfach und irgendwie kümmert sich der Staat dann halt noch drum.
Zu dem Zeitpunkt war es auch so, die Reichen konnten sich Kinder leisten, die Armen brauchten Kinder, um leben zu können. Die Mittelschicht weder noch.
Ja, aber es zeigt auch vor allen Dingen, dass die Bessergestellten, die obere Schicht, sich wirklich für besser gehalten hat, auch von ihren Anlagen her. Denn das stimmt ja nicht, sondern die Kinder, die von Arm geboren wurden, hatten teilweise genauso fantastische Anlagen und waren genauso begabt, hatten nur eben nicht die gleiche Förderung. Und gerade in vielen Adelsfamilien ist ja Inzucht ein großes Thema. Ja. Die waren nicht die genetischen Radebrecher, die intelligentesten waren. Das ist einfach falsch. Also wenn arme Leute sich mehr vermehren, vermehrt sich gar nicht die Dummheit. Das Potenzial im einzelnen Menschen ist immer gleich vom Potenzial sozusagen her.
Mehr oder weniger,
Darf ich mal ganz kurz rausholen? Nee, Duck hat was sehr Schönes gesagt. Sie hatten dieselben fantastischen Fähigkeiten. Das Wort fantastisch finde ich super dahingehend. Nee, finde ich ganz, ganz klasse. Das ist wirklich gut.
Da hast du absolut recht. Also gerade in der alten Adelsmonarchie kannst du davon ausgehen, dass die also bis zu einer gewissen Zeit, logischerweise, kann man davon ausgehen, dass deren Nachkommen. Ich glaube, ich habe Biere getrunken, die zu mehr Leistungsfähigkeit
entstanden waren. Was hat das Thema denn jetzt mit den Simpsons zu tun?
Entschuldige die dreiste Frage.
Ganz ehrlich.
Duck nimmt hier gerade, um sein Bier aufzumachen, nimmt den alten, ausrangierten Pimmel. Der hat ihn noch mehr verbogen gerade.
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Richard hat gesagt, ich sollte recherchieren. Du hast gesagt, ich soll das vortragen. Jetzt in diesem Augenblick. Und deswegen tue ich das jetzt. Kommen wir zur heutigen Forschung. Also wir sprechen ja zwischen praktisch der Idee der amerikanischen Familie, ne? Was wir eben auch sehen, Milhouse, absoluter Kritikcharakter, als einziges Einzelkind, soweit ich weiß, innerhalb der Hauptfiguren des Simpsons.
Alle Einzelkinder bei den Simpsons werden negativ übrigens dargestellt. Ralph, genau. Milhouse, wie heißt er denn? Martin Prince.
Nelson.
Alle Einzelkinder werden bei den Simpsons immer extrem negativ dargestellt.
Aha.
Genau deswegen wollte ich, dass Tobi das ausarbeitet, weil die Simpsons darauf pochen, dass es nur eine geschwisterliche Kindheitslösung gibt innerhalb der Familie.
Oh, vielen Dank für die Überleitung. Stand der heutigen Wissenschaft zum Thema Einzelkinder gegen Geschwisterkinder, und ich zitiere mich selbst, es gibt keine signifikanten Unterschiede.
Was?
Oh, right.
So, ja, es gibt einfach...
Interessant.
Also die Psychologie hat sich logischerweise ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Und übrigens, ein großes Land der Gewinnung von Weisheit ist... logischerweise China, weil sie eine Ein-Kind-Politik eingeführt haben. Mhm. Also ein Wissensherd für Wissenschaftler an der Stelle.
Ja.
Wie wir das schon mal hatten bei Island zum Thema Inzest. Weil der Genpool da so klein ist.
Die haben eine App sogar.
Eine App
genau, draufgemacht, genau. Wo du checken kannst, ob wen auch immer du gerade datest, der in irgendeiner Weise mit dir verwandt ist halt.
Ja, also das ist natürlich das Mecker für Wissenschaftler, ne? Also für Genforscher vor allem. Und das ging so in den 80ern so richtig groß los, weil dieses Klischee, dass das Einzelkinder scheiße sind, hat sich original, also das zieht sich ja bis heute sogar durch. Also das glaubt man, ich als Kind dachte immer, ein Kumpel von mir, der Einzelkind ist, ist ein Wichser. Habe ich immer gedacht, auch wenn ich mit ganz vielen Einzelkindern befreundet war, logischerweise, habe ich immer gedacht, ja, die sind ein bisschen egoistischer, die sind ein bisschen, die teilen weniger gerne und so weiter. So, man hat jetzt in Studien rausgefunden, das stimmt überhaupt gar nicht. Also einfach gar nicht. So, dass man kann das nicht beweisen, dass es wahr ist. Ich kann jetzt ganz viel zitieren, mache ich aber nicht. Aber es gibt schöne Dinge, die man rausgefunden hat. Zum Beispiel 86 haben Leute rausgefunden, Einzelkinder neigen zu einer engeren Beziehung zu deren Eltern.
Mhm.
Ist wenig überraschend. weil das die einzigen Bezugspersonen außerhalb
sind weniger Leute.
Genau. Und das halt zum nächsten Schluss. Witzigerweise haben Einzelkinder, wie gesagt, nicht groß signifikant, aber nachweisbar, weniger Kontakt zu Verwandten. Also die haben engere Beziehungen zu ihren Eltern, aber zu sonstigen Verwandten weniger Kontakt. Das Coole ist, bei der zweiten Studie, die ich gerade meinte, hat man nicht ausschließen können, dass es vor allem daran liegt, dass sie einfach weniger Verwandtschaft haben. Weil sie halt keine Geschwister haben. Das hat die Studie nicht mit einberechnet und sieht das auch heutzutage selber als Fehler ein, dass das ein bisschen dumm ist, das nicht mit einzurechnen, aber rein rechnerisch haben sie weniger Kontakt zu Verwandten.
Okay. Aber es könnte sein, dass natürlich Einzelkinder eine Scheidung der Eltern viel stärker noch trifft. Schließlich haben sie eine engere Beziehung zu den Eltern und keine Geschwister, mit denen sie den Schmerz teilen können oder mit denen sie eine Einheit bilden können, wenn die Eltern sich trennen. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt noch.
Aber ich finde,
das passt übrigens zu meinem nächsten Aspekt. Man hat bei Einzelkindern rausgefunden, Einzelkinder neigen übrigens sehr viel stärker als Geschwisterkinder, also wirklich sehr viel stärker, zu imaginären Freunden. Und übrigens, falls ihr ein Einzelkind habt und dieses Kind entwickelt einen imaginären Freund, das ist alles andere als dysfunktional. Das ist absolut normal und vor allem, und das ist mein Punkt, absolut sinnvoll. Mhm. Weil das Training mit einem imaginären Freund hat rein psychologisch gesehen fast denselben Stellenwert wie mit einem Geschwister ist übrigens tatsächlich das Singular zu Geschwister.
Das ist genau wie die Einzahl von Eltern ist älter.
Genau. Zu einem Geschwist. Also für ein Kind, für ein kleines Kind, ob das mit einem imaginären Freund spricht oder mit einem tatsächlich existierenden Geschwist, spielt überhaupt keine Rolle psychologisch.
Okay, krass. Ja, also ich bin ein Einzelkind, ich habe mir halt drei so eine durchgeknallten Dudes ausgedacht als imaginäre Freunde, mit denen ich mich über...
Echt? Krass. Was konnten die so?
Ne, die saßen meistens an so Mikrofonen.
Du Wichser, ey.
Und haben über total banale Themen.
Ach, du Affe, ey.
Ja, ja. Also dass jetzt halt eine Person, die häufiger allein ist, sich eher imaginäre Freunde ausdenkt, überrascht mich jetzt halt auch nicht.
Okay, aber komm, Tobi, ich liebe das, was du erzählst. Also es fesselt mich auch so, wie es mich als Hörer jedes Mal fesselt.
Ich soll zum Ende kommen?
Nö, du sollst den Link zu den Simpsons machen.
Ja, Mann.
Den habe ich, wie gesagt, nur dadurch. Ja. Was die vorhin schon so erzählten.
Richard hat gesagt, ich soll das recherchieren. Ich hab's getan, ich trage es vor, fickt euch. Ja, dann, so. Dann beenden wir das Thema auch relativ
fix. Nein, es gibt noch eine spannende Sache, die alles, was ich erzähle, spannend finde. So, warte mal, das habe ich erzählt. Genau. Man hat festgestellt, dass Einzelkinder nicht signifikant, aber schon daseiend größere Kreativitätswerte haben. Das wird ein bisschen zurückgeführt auf eben die Tatsache, dass sie sich imaginäre Menschen eingebildet haben oder Spielpartner eingebildet haben.
Das ist um einiges erfolgreicher als wir, ja.
Ja. Und das zurückgeführt wird auf, und das ist tatsächlich so, sorry Doug, weniger Toleranz. Einzelkinder haben tatsächlich eine Neigung zu weniger Toleranz. Das heißt nicht, dass alle Einzelkinder haben. Diese niedrigere Toleranz kommt daher, dass sie halt nie irgendwas mit irgendwem tatsächlich teilen mussten. Hm. Diese Nummer mit dem Nicht-Teilen ist blödsinnig. Aufgrund der Sucht nach, also der menschlichen Sucht sozialen Kontakten, bricht dieses Argument weg, dass Einzelkinder nicht teilen können. Das ist blödsinnig. Aber da sie zu Hause das nicht müssen, neigen sie dazu, und vor allem mit ihrem Problem alleine klarkommen müssen, abgesehen von ihren Eltern, neigen sie zu weniger Toleranz. Mhm. Und da reden wir jetzt nicht über Rassismus, sondern so insgesamt über das Wort Toleranz. Und diese niedrige Toleranz führt scheinbar zu größerer Kreativität, weil man sich, da man mit weniger Menschen auskommen muss, aber die gleichen Probleme und die gleichen Bedürfnisse hat, sich Dinge ausdenken bzw. erfinden muss, ist der Kreativitätspart im Gehirn trainierter als bei Geschwisterkindern.
Wow.
Interessant.
Ja, weil das ist so, wenn ich Probleme hatte, habe ich meinen Bruder gefragt.
Ja, klar.
Übrigens ist es bei Erstgeborenen ähnlich wie bei Einzelkindern. Also Erstgeborene funktionieren fast genauso
wie Einzelkinder. Das ist witzig, meine Cousine ist Einzelkind und die ist mittlerweile, die wird dieses Jahr 15 und die ist so kreativ unbegabt halt einfach nur. Aber
kreativ unbegabt heißt nicht malen können, musizieren können oder filmen können, ne? Kreativ
seid euch auch,
heißt Problemlösung und so weiter.
Seid euch auch immer bewusst, auch ihr liebe Hörer, dass man von Einzelbeispielen immer sehr schwierig auf die Allgemeinheit schließen kann.
Richtig, und wir reden ja auch von allen, also dann von allen Faktoren, die so ein Mensch betreffen. Man ist ja nicht nur Einzelkind, man ist ja dann hat vielleicht was Traumatisches erlebt. Es gibt so viele Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung, die dann zusammenspielen, dass es dann am Ende so komplex ist, dass man daraus gar nichts ableiten kann.
Ich wiederhole nochmal, es gibt, also Stand jetzt, Zusammenfassung von all dem, was ich gerade gesagt habe, es gibt keinen signifikanten, also sprich keinen wirklich wichtigen Unterschied zwischen Einzelkindern und Geschwisterkindern.
Was ich erzählt habe, das sind Nischen, das sind nicht
Einzelfälle, aber das sind Nischen, das sind minimalste Unterschiede. Das ist nicht Picasso und Homer Simpson.
Ja. Also liebe Hörer, egal ob ihr kein oder drei Geschwister oder noch mehr hattet, wenn ihr das möchtet, wenn ihr hart darauf hinarbeitet, könnt ihr Sicherheitsinspektor im Sektor 7G des Springfielder Atomkraftwerks werden. Okay?
Und noch viel interessanter wird es, was uns Duck gleich nach der Pause über Milhouse erzählt.
Ja, wir sprechen gleich über die Philosophie in Springfield und enden unsere episches Double Feature. Wir ziehen uns nochmal ganz kurz zurück und hauen uns einen Krusty Burger rein. Wenn wir es überleben, hören wir uns in ein paar Sekunden.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Um das Ganze jetzt wirklich nochmal in den Simpsons-Kosmos zu erden. Wenn wir über Einzelkinder sprechen, wir haben ihn schon angesprochen, müssen wir über Milhouse Mussolini van Houten sprechen.
Ohne Scheiß, ich kann den Namen nicht hören, ohne zu lachen.
Also ein absolut dysfunktionaler Charakter, wie ich vermute. Und Doug, du hast dich ein bisschen beschäftigt mit der Figur Milhouse.
Streng genommen kann ein Einzelcharakter ohne Konsens zu anderen Leuten nicht dysfunktional sein.
Oder ist er vielleicht besonders funktional innerhalb der Simpsons-Serie selber?
Vielleicht auch das, ne?
Man weiß es nicht. Also Milhouse ist auf jeden Fall eine Nebenfigur oder Nebenrolle, macht ja nicht so richtig Sinn. Als Barts bester Freund und sein Sidekick. Die beiden kennen sich seit dem Kindergarten, sie sind gleich alt, ungefähr 10. Ich mach mal so eine Charakterisierung, ne?
Ja, gerne.
Er hat blaue Haare, genauso wie beide seiner Eltern, die sich sehr stark ähneln. Darüber können wir auch nochmal.
Ja, übrigens.
Er hatte früher sogar
schwarze Haare. Genau, das wollte ich auch sagen, ja.
Er spricht auch fließend Italienisch, vielleicht mit den schwarzen Haaren. Vielleicht ist
aufgrund seines Onkels Bastardo.
Also, er hat eine dicke, fette Brille, ohne die er nicht sehen kann. Er leidet unter allerlei Allergien, also praktisch gegen alles, zum Beispiel gegen seine eigenen Tränen. Falls ihr euch an die Folge erinnert. Und
ruft meinen Allergologen an und meinen Optiker.
Ist Milhouse von Anfang an Scheidungskind? Wisst ihr das?
Nee, ist er nicht. Die Van Houtens trennen sich erst auf der Dinnerparty der Simpsons erst.
Genau, in der 8. Staffel erst.
Und kommen nachher auch wieder zusammen.
Ich hatte mir den sozusagen gespeichert als Scheidungskind per se. Aber das stimmt halt, wie gesagt, gar nicht. Erst ab der 8. Staffel. Er ist Barts Prügelknabe, wenn man das so sagen möchte. Er tut alles, was Bart sagt. Und ist ein krasser Außenseiter und wahrscheinlich nur über Bart überhaupt sozial angebunden. Mhm. Wenn man das.
Er ist halt wirklich so eine Art Lakai von Bart.
Er ist Barts Lakai,
richtig. Ja, ohne Scheiß.
Richtig. Er ist unsicher, er ist naiv, er ist depressiv, er ist empfindlich.
Er ist Robin zu Batman.
Er ist ein Sidekick.
Ja, genau.
Wir können auch andere Sidekicks nennen. Also, wenn dir noch welche einfallen, dann kannst du die gerne reinrufen.
Blaubarspur.
Sonic's Tail.
Stimmt.
Ja, also er ist nicht mal Luigi.
Das ist schon mal übel.
Ey, Luigi hat eine eigene Persönlichkeit.
kurzer Einwurf. Ich spiele gerade Luigi's Mansion 3. Fuck,
ist Luigi ein Lappen. Alter Falter. Luigi ist so ein Lappen im Vergleich zu seinem hyperpotenten Bruder Mario.
Also ich habe mir gerade eine Switch gekauft und habe überlegt, ob ich Luigi's Mansion spielen sollte. Und bin noch unsicher. Aber bei Mario Kart benutze ich jetzt immer Waluigi.
Nein.
Was?
Duck. Ja. Du spielst bei Mario Kart Waluigi.
Ja.
Du bist mein erklärter Erzfeind.
Auf dem Zweirad, Dicker.
Nein.
Waluigi auf dem Zweirad. Waluigi auf dem Zweirad.
Ich hasse dich.
Man weiß es dazu nicht. Tobi und ich sind halt die Klassiker immer. Toad, Bowser, Wario und Prinzessin Peach.
Du Wichser. Ich spiele bei Mario Kart immer Ludwig, diesen komischen Bowser-Lackei. Ich hasse
Sohn.
Waluigi. Waluigi bei Mario Kart ist der größte Hurensohn von
Mega.
Allen, Alter.
Können wir gerne mal machen. Auf jeden Fall, meine Freundin ist übrigens überkrass in Mario Kart.
Ich hab's also übrigens dabei, falls ihr Bock habt. Ich hab Mario Kart da, ich hab zwei Controller,
das,
also
wir haben das auf
trag
der,
das aus.
Das war so geil, wir haben das auf der Tour gespielt, während wir unterwegs waren und Tobi ist so hart von Fred abgezogen worden,
jedes
weil Fred
mal.
Einfach immer immer mal. Mario Kart spielt, Alter.
Ja, ich hab noch nicht so viel Übung. So, Digga, aber ja. Dich mache ich noch weich, Alter.
Ich slide dich zu...
Du siehst nur noch Waluigis Sporen, Alter.
Ich slide dich zu Dreck, Alter. Aber zurück, aber...
Die rote Schildkröte ist schon unterwegs, Digga. Der rote Panzer, der fliegt schon.
Der blaue.
Aber zurück.
Den blauen kriegst du nur, wenn du weit hinten bist.
Nee, wenn du weit vorne bist.
Nein. Richard kennt das Feld nur von weit hinten.
Ach so,
du kriegst den blauen.
Ich bin nicht so schlecht in Mario Kart, ihr Pisser.
Aber,
gib mir mal das Bier noch.
Zurück zu Milhouse.
Ihr Pisser, ey.
dass er fließend Italienisch spricht, habe ich ja schon erwähnt. Er hat einen ewigen Crush on Lisa. Er ist verliebt in Lisa Simpson. Sie entscheidet sich dann irgendwann mal für Nelson. Das ist klar, der Bad Guy hat den Vorteil.
Ja.
Damit kenne ich mich aber nicht aus.
Rate, wer dich mag.
Rate, wer dich malt?
Mag.
Achso.
Gibt es noch dieses, wo Milhouse Nelson so einen Zettel zukommen lässt mit Rate, wer dich mag. Und Nelson dreht sich um und sieht nur Milhouse wie er und ihm deswegen blutig schlägt.
Nee, es klang gerade so,
wichtiger als würde
so Duck malen wollen.
Wichtiger Punkt, ich komm gerade dazu. Er hat einen ewigen Crush in Lisa, hatte ich gerade. Milhouse hat homosexuelle Tendenzen. Also ein Schulpsychologe stellt es in der Serie bei ihm fest. Ja.
Mhm.
Und darüber kann man auch reden, ob er erstmal in Springfield selber bleiben und überlegen, ob ich ihn schwul finden könnte. Und dann natürlich nochmal auf der Metaebene könnten die Autoren ihn so angelegt haben, dass ich ihn für schwul halte. Und da wären wir wieder zum Beispiel bei dem konservativen Thema. Das wird nie eingelöst. Also es wird zwar angedeutet, er könnte schwul sein, aber es gibt keinen offenen homosexuelle Figur in Springfield.
Und das finde ich ehrlich gesagt noch viel spannender, weil wenn er angeteased wird als homosexuell, wieso darf er dann nicht homosexuell sein als
richtig.
Figur?
Warum darf er Bart nicht lieben?
Mhm. Ja, genau. Das ist ähnlich wie bei Star Wars hier mit Poe und Finn. So, warum dürfen die am Ende nicht schwul sein?
Ja, und warum muss eine Figur wie Milhouse, die ganz offensiv als Loser gezeichnet wird, warum muss diese Figur verkappt homosexuell sein?
Richtig, warum muss
das macht so schlimmer, stimmt.
Warum
das
muss
so
der schwache, empfindliche, sensitive, depressive und so weiter schwul sein, richtig? Und
genau, warum kann ich eine starke, offensive
Bart.
Rainier Wolfcastle.
Warum kann nicht Bart oder Rainier Wolfcastle, der Arnold Schwarzenegger, warum können die nicht homosexuell sein?
Ja. Gute Frage, weil die Simpsons konservativ sind?
Vielleicht.
Man weiß es nicht.
Konservativ in den 90ern, weil Rainier Wolfcastle ist ja ein Actionfilmstar, ne?
Last Action Hero.
Ja. Ja, eine Persiflage auf Arnold Schwarzenegger.
Wir kommen dann aber trotzdem bei Milhouse natürlich zu dem Punkt, was er eigentlich für einer ist. So. Er ist auf jeden Fall depressiv, er ist traurig. Sobald er kann, nutzt er aber auch mal eine Machtposition. Also als Bart ihm seine Seele verkauft, freut er sich des Öfteren darüber, dass er in dieser Machtposition ist. Als er zum Beispiel seine ganze Persönlichkeit verleugnet und auf cool macht und plötzlich im Grunde keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen hat und eine Lederjacke trägt und so, plötzlich finden ihn alle cool. Da ist er nicht mehr depressiv, da ist er
Ach, wo es darum geht mit den seiner Familie, den weibischen Holländern oder die tapferen Dänen, ne?
Ah, ja, das weiß ich gar nicht, ob das die gleiche Folge ist, weiß ich gar nicht mehr.
Doch, das ist das, wo sein Onkel ihn noch aufgreift und er ein tapferer dänischer Van Houten ist und die dänischen Van Houtens, die dänische Seite der Familie, alle die als weibisch abtunenden holländischen Van Houtens total abfacken.
Ja, genau, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht, mein lieber Richard, dass ich meinen ganzen coolen
Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt.
Na, dann fange ich mal am besten bei den Griechen an.
Bitte, bitte. Das ist auch meine Notlösung. Das ist immer meine Notlösung.
Ja, mir fällt doch noch 15-Minuten-Vortrag ein, der nichts mit dem Thema zu tun hat.
Fickt euch! Ich wurde explizit danach gefragt.
Auf jeden Fall. Gibt es diese Momente bei Milhouse? Es gibt auch eine Folge. Ich habe irgendwann in meinen freakigen Notizen natürlich auch aufgeschrieben, welche Folge, aber es interessiert dann eh keinen. In denen er in so einem Kampfjet sitzt bei so einem Schulausflug oder so und sich vorstellt, er erschießt seine Eltern, er erschießt seine Mutter, er erschießt seinen Vater. Er hat halt so ein paar bittere Tendenzen auf jeden Fall. Also die Abgründe in seinem Charakter sind auf jeden Fall angelegt.
Ja.
Und dann fragt man sich ein bisschen, was ist die Funktion von Milhouse? Also es gibt ja sowas wie ein Comic Relief zum Beispiel, ne? In Filmen, wenn irgendeine Szene zu übel ist, dann gibt's einen lustigen Charakter, der macht einen Witz und dann kann ich als Zuschauer mal wieder durchatmen. Ihr kennt es natürlich alle bis zum Erbrechen, diese Geschichten, ihr Film-Freaks. Dann ist aber ein bisschen die Frage, was ist Milhouse-Funktion, da er ja wahrscheinlich keine Identifikationsfigur ist für den Zuschauer. Er ist eigentlich mitleiderregend. Ist aber auch eine Frage, erregt Milhouse Mitleid oder ist Milhouse eher creepy, so Creepy Kid, wie Homer nennt ihn oft, The Creepy Kid oder The Weird Kid?
Ja,
dann ist die Frage, oder ist er eher weird und creepy? Ist er vielleicht so einer vom Schlag Amokläufer-mäßig oder Stalker-mäßig? Mhm. Ist er so einer oder ist er eigentlich jemand, der unser Mitgefühl verdient? Und dann ist der letztliche Punkt, geht die Serie selber mit ihm eigentlich behutsam um? Oder zeigen die Simpsons da mal wieder oder überhaupt eine tiefe Unmenschlichkeit und ein krasses Unmitgefühl und sind wir wieder da im Schicksal ertragen? Denn das Tragische bei Milhouse ist vor allen Dingen, dass er, auch wenn er mal Lichtblicke hat, immer wieder zurückfällt auf sein fieses, düsteres, einsames Schicksal und das erträgt. Und eigentlich endet er darin, jedes Mal, dass er die Welt so nimmt, wie sie ist, für ihn, nämlich böse, ungerecht, voll Einsamkeit, schwierig, andere Menschen zu erreichen. Und die Serie löst das auch nie ein. Also er kriegt nie seinen großen Moment, sondern die Serie lässt das so, wie es ist. Er ist einfach so. Ist es Calvinismus zum Beispiel? Sehen wir da kalvinistische Tendenzen?
Er ist halt. Wow, also,
Alter.
Er ist halt verdammt dazu, der ewige Loser zu sein.
Ja, was auch so ein negatives Bild auf die Einzelkinder halt auch münzt, weil er ist das eine der wenigen Einzelkinder, die zum Beispiel mit dem Bart Simpson, der zwei Geschwister hat, halt auch mit ihm zusammen funktioniert, weil Bart lehnt da zum Beispiel auch Ralph Wiggum, der auch ein Einzelkind ist, vollkommen ab. Ist auch ein totales Kretin.
Alleine der Typ ist so kretin, dass ich keine Sozialkritik in ihm sehe.
Aber
der
alleine,
Typ ist ein reiner Gag.
Aber alleine, wie Milhouse halt auch aufgebaut ist, weil Doug hat es das schon so schön gesagt, so der immer halt irgendwie auch ins Negative gerät. Milhouse van Houten heißt er komplett. Mhm. So, Milhouse ist zusammengesetzt aus dem zweiten Vornamen von Richard Nixon, der hieß Richard Milhouse Nixon.
Nein!
Van Houten ist der Nachname von einer der Anhängerinnen von der Manson-Family.
Ja,
das ist
eine der Manson-Families,
die hieß und sein zweiter,
Leslie van Houten, verurteilter Mörder.
Ganz genau. Und sein zweiter Vorname, Mussolini, ja, müssen wir nicht erklären. Einer der Staatsfreunde, der besten Freunde von Adolf Hitler.
Einer der Faschist.
Ein ganz krasser italienischer Faschist und Diktator.
Einer der größten Faschisten der Weltgeschichte nach Hitler.
Der erste Faschist vor Hitler. Also, ist ja kein Geschichtspodcast, von daher sind wir
war Franco nicht sogar noch früher?
Franco?
Ja. Nee. Also Franco mit seiner Rebellion in Spanien.
Also wir wollen jetzt keine falschen Dings.
Egal. Franco und Mussolini waren beide vor Hitler und Hitler hat sie beide groß gemacht.
Ja, aber auf jeden Fall, jemand, ein Kind in der amerikanischen Serie Milhouse, Mussolini, Van Houten zu nennen, ist schon echt krass. Dem werden sehr, sehr viele negative Aspekte halt angelastet, was schon ein sehr, sehr antikonservatives Bild auf die amerikanische Familie wirft, weil wenn man das halt auch wieder sieht, was wir gesagt haben, die Simpsons sind sehr, sehr, sehr pro Familie, halt trotzdem, obwohl sie Antifamilie sind, dass sie trotzdem diese Prämisse halt vertreten, dass jeder amerikanische Haushalt, ich glaube laut Statistik, 2,3 Kinder halt trotzdem hat. Also Minimum 2 Kids. Das heißt, Einzelkinder sind eigentlich so No-Go irgendwie.
Ja, oder es könnte liberal sein, ne? So nach dem Motto, schaut, was die Gesellschaft aus einem Kind machen kann, ne? Mussolini etc. Mhm. Oder sagt es nicht viel eher, lasst euch nicht scheiden, bleibt zusammen.
Ja.
Solche Familien produzieren kranke Geister. Ja? Da wissen wir schon, schon wieder nicht, ob die Simpsons konservativ oder liberal sind.
Du hast voll recht, Mann. Ey, diese Einstellung, bleibt zusammen, also bleibt
heftig, Mann.
Diese Einstellung, bleibt verheiratet, auch wenn ihr euch hasst, ist mega extrem konservativ.
Wie Homer und Marge.
Und mega präsent in der Serie.
Und ja, mega präsent, weil die Serie zeigt uns, dass alle Leute, die aus Scheidungsfamilien kommen und auch sogar die Einzelkinder, einen negativ gezeichneten Lebensweg haben. Damit gibt uns die Serie unterbewusst schon fast eine konservative Message mit. Bleibt zusammen. Sonst werden eure Kinder zu sowas wie Milhouse.
Lou Van Houten, Milhouse Vater, der lebt in so einer
Kirk.
Bachelor. Kirk Van Houten, Entschuldigung.
Lou Ann ist die Mutter.
Ja, Kirk Van Houten, entschuldige bitte. Der in der Keksfabrik arbeitet, der gefeuert wird, weil in der Keksfabrik gesagt wird, Kirk, Kekse sind ein Familienprodukt. Wir wissen nicht, ob Singles auch Kekse essen, das interessiert uns auch nicht, aber Kekse sollten von Familien gegessen werden. Und daraufhin, weil er geschieden ist, wird er zwangsweise dann entlassen. Dann
das
irgendwann.
Ist brutal, Alter.
Ja, und er lebt dann in irgendeiner scheiß Bachelor-Unterkunft, isst Tootsie Pops, Popcorn, wo Kinderzähne offensichtlich halt auch irgendwie mit drin sind. Und es gibt halt wirklich so Geschichten, so wo Milhouse noch Bart erzählt, hey, weißt du noch dieses eine Silvester, als du meinem Vater gesagt hast, er soll ins Bett gehen? Und er hat's wirklich gemacht. So. Also Single-Väter werden voll abgefuckt in den Simpsons
Ganze Zeit. Es fehlt halt nur noch, dass er Krusty-Ringe produziert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Mutter, Luann, hat ja ein gutes Leben, ne? Also die schnackselt noch mit Pyro. Die hat so das
von American Warriors.
Ja, sie hat das ein oder andere Mal einen coolen Typen am Start. Und der Dad, Kirk Van Houten, der ist ja eigentlich der ist am Ende, Alter.
Der ist am Arsch, Mann. Der
da,
ist
wirklich richtig da am Arsch. Ist im Prinzip noch eine weitere. Oh, jetzt wird's deep, Alter. Da ist im Prinzip noch eine weitere extrem konservative Message drin verschachtelt. Sprich, wenn sich eure Eltern trennen, wird euer Vater leiden und eure Mutter wird ein Leben in Sodomie führen.
Ja, ja genau. Das ist auch noch sexistisch. Er ist auch noch sexistisch.
Ja, ja. Ey, Mann, ey. Eure Mutter wird ein Leben in Unzucht führen.
Ja.
Ey, übrigens, auf der anderen Seite, also wenn wir das mal ausblenden, diese ganze Sexismusdebatte, die an der Stelle vollkommen gerechtfertigt ist, wird das so ein bisschen so eine Kritik auf diese Logik, wenn du dich scheiden lässt. Mutter gewinnt, Vater verliert.
Ah.
Egal, wie die Familienverhältnisse sind. Das ist ja hier, wie war das? In Marriage Story. So ein Riesenthema gewesen.
Marriage Story.
Marriage Story.
Mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Mega, genau, ne? Mega geiler Film.
Yeah. Diese Nummer, dass egal wie abgefuckt die Mutter ist, und die Mutter von Milhouse wird ziemlich abgefuckt gezeigt, während der Vater unter abgefuckten Lebensverhältnissen lebt, aber ein guter Typ ist, so oder so, die Mutter gewinnt in der Geschichte.
Ja.
Und das sehen wir da halt auch. Ne? Und das ist, ich weiß nicht genau, ob das bei den Simpsons kritisch gemeint ist oder ob die das halt für gut empfinden.
Also was gemeint ist, ist ja immer schwierig, um das mal einzuführen. Also generell muss man sagen, ein Autor hat nicht die Deutungshoheit über seine Werke.
Das
also,
ist wahr, ja.
Ich kann, egal wer es geschrieben hat, die Scheiße rausinterpretieren, wie ich will, solange ich die Belege im Text finde. Und ist auch kein Quatsch, weil ich kann eine Geschichte schreiben.
Bam, dankeschön. Das ist das, was ich immer meine zum Thema Analyse und Interpretation. Danke, dass du es gesagt hast.
Ja, es muss auch mal gesagt werden. Also der Autor muss das nicht so gemeint haben oder so, sondern ich lese das heraus. Das heißt, ich als Mensch schreibe eine Geschichte und ich denke, ich schreibe eine Liebesgeschichte. In Wirklichkeit reproduziere ich eine Liebesgeschichte, aber lauter Strukturen der Gesellschaft, wie der Mann ist, wie die Frau sich verhält. Und wenn dann jemand die Geschichte interpretiert und der interpretiert sie so, dass, keine Ahnung, in meiner Geschichte ist der Mann halt der Starke und er kann das in meinem Text belegen, warum das da drin steht, dann steht das da drin, egal ob ich das so gemeint habe oder nicht.
Ja.
Also die Deutungshoheit über sein Werk hat nicht der Autor, sondern ich als Interpretant.
Doug, ich sag dir jetzt mal was. Wenn einer von den beiden, von Tobi oder Richard, demnächst stirbt, dann rekrutiere ich dich als Stammmitglied der Kack- und Sachgeschichte.
Boah, ich krieg so Pippi in den Augen. Du weißt auch, ich bin Fan, sowas darfst du mir nicht sagen.
Das ist ja wirklich, das, was du da gerade sagst, ist etwas, das wir so schon oft implizit vermutet haben, aber ich finde es toll, dass du es auf den Punkt bringst. So, ja. Egal was, der Autor kann dies und das und jenes vermutet haben, aber wir können da am Ende das rausziehen, was wir möchten.
Ja, also dieses typische, dieses typische, was der Autor uns damit sagen will, ist eine Idiotenfrage. Mich interessiert überhaupt nicht,
absolut,
was der Autor irgendwas sagen will. Ich lese die Geschichte und ich interpretiere sie.
Ja, ganz klar. Das ist ja der Grundkern von Interpretation. Analyse ist das, was wirklich gesagt wird. Interpretation ist das, was auch gerade dem aktuellen Zeitgeist halt auch entspricht.
Tobi, richtig, aber Belege im Text finden.
Genau.
Ja. Ich möchte ganz kurz zu Milhouse dann zurückzukommen. Möchte ich sagen, dass der Autor Al Jean, er hat gesagt, sie, und damit meint er die Schreiber selber, finden sich viel mehr in Milhouse wieder als in Bart oder irgendjemand anderem.
Was?
Ma,
die Schreiber von den Simpsons finden sich eher in Milhouse wieder als in Bart.
Also nicht alle, es gab ja viele, die Generation haben gewechselt, aber Al Jean hat gesagt in einem Interview, sie selber sehen sich eher als Milhouse als Bart. Und deswegen wird Milhouse besonders liebevoll und sanft behandelt und als Charakter gezeichnet.
Das ist richtig krass, weil das heißt im Prinzip, dass in der Simpsons Lore der Einzige, der wirklich halt auch eine krasse Entwicklung durchmacht, ist im Prinzip Milhouse.
Nein, das ist was vor allem der Fall ist, dass Milhouse ein sehr, sehr realistischer Charakter ist.
Ja, ganz genau.
Richard, also jetzt ohne irgendwas zu erzählen, aber wir zwei kennen das.
Ja, Tobi und ich sind Scheidungs- und Trennungskinder.
Ja, genau.
Das
ich kenne das auch.
Leute, das und sind wir alle.
Das sind wir alle vier, die wir an den Tisch sitzen.
Ach, sind ja lauter Milhouses.
Also das ist etwas, mit dem kann man sich identifizieren. Probleme am Schulhof gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir, Doug, aussieht, aber wir drei hatten das auf jeden Fall, keine Ahnung.
Wir drei hatten heftig mit Mobbing zu tun, alle drei.
Nee, ich nicht so, das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte.
Ah, aber, Einzelkind!
Aber dieses Außenseitertum, das empfinde ich auf jeden Fall auch nach, also da habe ich mich immer drin.
Also sprich
Milhouse sind wir sehr viel näher als Bart Simpson zum Beispiel.
Also ich hatte mit, Mobbing jetzt zum Glück nie große Probleme, aber kenne viele Leute im direkten Umfeld, die damit Probleme hatten, ja.
Ja, und dann ist halt die Frage, wenn du sagst, Tobi, dass Milhouse ein besonders realistischer Charakter dann vielleicht ist, wenn man...
Zumindest ein sehr naher Charakter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Dann ist natürlich die Frage, erstmal ist die Frage, ist er wirklich der traurigste Charakter oder sind Hans Moleman, Frank...
Hans Maulwurf! Hans Maulwurf ist 35 Jahre alt und Alkoholiker. Hans Maulwurf und sieht aus wie ein alter Mann.
Er stirbt auch manchmal.
Hans Maulwurf ist auch immer, der wird adoptiert, der gerät mal aufgrund einer Hitzewelle in Springfield in Flammen und der ist bei den anonymen Alkoholikern, weil er sagt, er ist 35 und der Suff hat ihm alles genommen.
Warte, ich verreck, komm. Was? Aufgrund von was gerät er in Flammen?
Aufgrund einer Hitzewelle.
Ja,
er nimmt seine Brille ab und sagt, ach, liebe Sonne, du arbeitest aber heute sehr stark. Und aufgrund dessen, weil er die Brille abnimmt, entsteht mit einer Konvexlinse ein Fokussierungspunkt auf seinem Hemd und er setzt sich selber in Brand deswegen.
Der Typ ist echt völlig nicht... Ey, Hans Maulwurf ist nicht lebensfähig.
Und er schmeckt nach Kartoffeln. Wenn du ihn knusst, schmeckt er wie eine alte Kartoffel, laut Homer Simpson.
Hans Maulwurf kann einem echt nur leid tun. Er ist ein nicht lebensfähiges Individuum.
Hans Maulwurf ist die Figur, durch die ich auf die Simpsons blicke.
Das alte Manntum, ja, wird definiert durch Hans Maulwurf.
Der ist halt erst 35, also ja, okay. So alt ist er nicht.
Ich wollte gerade sagen, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, guck dir Fred an. Fred hat von uns allen das alte Manntum am meisten impliziert. Ich meine, der hat neulich, als wir eine Aufnahme hatten mit ich kann es ja hier sagen, mit Evil Jared, Fred hat einen fast einminütigen Rülps abgelassen im McDonald's und wir haben ihn alle nur dafür gefeiert, weil er halt einfach gesagt hat, ganz ehrlich, ich werde meine Kinder mal verlassen aufgrund dessen, weil das Rülpsen so viel Zeit in meinem Leben einnimmt.
Ja. Tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr für Hobbys, ich verschwende zu viel Zeit mit Rülpsen.
Apropos Rülpsen, Milhaus von Hauten. Traurige Charaktere. Ist gerade das Thema.
Okay, Hans Stimmung zurück, Stimmung zurück.
Hans Maulwurf. Jetzt muss man es noch tragen. Okay. Das sind ja die traurigen Charaktere. Warte kurz.
Ich kann nicht es sind nur traurigen Charaktere. Okay, Leute. Ja, ich komme nicht drauf. Ich komme wirklich nicht klar auf den Satz. Hans Maulwurf hat sich selbst in Flammen gesetzt. Wir atmen jetzt kurz durch, okay?
Hans Maulwurf, Frank Grimes, Barney Gumble und Mo Sizzlek. Die traurigen Charaktere im Simpsons-Universum.
Ja.
Sind sie die einzigen realitätsbezogenen Charaktere, weil sie traurig sind?
Also, Mo Sizzlek
die
zum einzigen, Beispiel,
die mit richtigen Problemen zu kämpfen haben.
Mo will sich dauernd umbringen. Es gibt auch Suicide-Jokes.
Also Mo Sizzleks Probleme, abgesehen von seinen so suizidalen Tendenzen, der ist zu überzeichnet, um wirklich real zu sein. Also, es gibt ja auch zum Beispiel eine Folge, wo Homer in eine Selbsthilfegruppe gehen soll, wegen. Ich glaube, Fettleibigkeit oder so, keine Ahnung. Man rennt auf jeden Fall durch dieses Zentrum und schaut sich so andere Selbsthilfegruppen an. Und Mo leitet eine dieser Selbsthilfegruppen, wo er beweisen will, dass Tanzen reicht. Und dann sieht man, wie er tanzt. Selbstverteidigungstanzkurs, brüllt Richard Graf von hinten. Ja, genau, das ist es. Und er tanzt, zückt dann eine Schrotflinte und ballert in die Luft. Sprich, der Typ ist nicht real. Das ist so. Der ist so überzeichnet scheiße auf so vielen Ebenen, dass ich dem eine gewisse Realität einfach abspreche. Ja. Anfangs war das anders. Anfangs ist er der traurige Tavernenbesitzer, der sich von 8-Jährigen oder 10-Jährigen reinlegen lässt, der depressiv ist, der einfach kaputt ist.
Ja, aber
der wird im Laufe der Serie so überzeichnet und das auch schon relativ früh, dass ich ihm das nicht mehr abkaufe.
Aber Tobi, jetzt mal ganz ehrlich, diese Simpsons-Charaktere, die werden alle im Laufe der Zeit extrem überzeichnet. Alle, wie sie da sind. Alle, selbst Hans Maulwurf. Alle, wie sie da sind, haben sie ihre einzelnen Folgen, wo sie ins Absurde überzeichnet werden.
Ja, das stimmt.
Aber wir sprechen ja hier jetzt über so Grundideen, ne? Und da finde ich Mo als den Tavernenbesitzer, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, weil er halt nicht besonders attraktiv ist und eine Blumenkohlnase hat und er kann sich keinen richtigen Gürtel leisten, sondern schnürt seine Hose mit einem Seil zu. Er ist halt arm. Mo ist arm, Mo ist hässlich und es hängen nur Alkis in seiner Dreckskneipe in Pforzheim rum. Ich finde, das ist ein ehrlicher Charakter.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist er auch. Es kommt sogar ein ganz besonders ehrlicher Moment zutage in der Folge Flaming Moes. Das ist die Folge, in der Homer diesen krassen Drink zusammenmixt mit Hustensaft.
Im Waschbecken.
Ja. Im Waschbecken, der das Gedächtnis löscht. Und Mo macht daraus halt ein großes Business. Und diese Folge ist wohl allegorisch zu verstehen darauf, dass Matt Groening jetzt für die Simpsons steht. Mhm. Und die zwei anderen beiden Urgesteine, die da schreiben, den Credit geschrieben haben und die Charaktere maßgeblich miterfunden haben, den Credit dafür nicht bekommen. Und angeblich ist es so eine selbstreferenzielle Verarbeitung dieser Geschehnisse, dass quasi Mo ist Matt Groening in dem Zusammenhang und die Simpsons sind der Fleming Homer.
Ganz kurz, erklär doch mal ganz kurz allegorisch.
Wollte ich gerade sagen,
ja?
Willst du?
Ja, also es gibt den Unterschied von Gleichnis, Metapher und Allegorie. Ja, und ein Gleichnis ist es, wenn ich sage, Tobi ist ja wie
der Schäfer.
Wie ein Schäfer ist ein Gleichnis. Mhm. Wenn ich sage, Tobi ist ein Schäfer, der ist eine Metapher, weil kein Vergleichs wie und ich bezeichne ihn einfach als den Schäfer. Und eine Allegorie ist es, wenn ich eine gesamte Geschichte mit ihren Zusammenhängen und Strukturen metaphorisch verstehen soll. Also ich erzähle eine Geschichte über irgendwas und meine damit den König und seinen Verhunzten.
Wir hatten das, wir hatten das bei Herr der Ringe. Also wir hatten das bei Herr der Ringe.
Ja, Tolkien hat immer gesagt, Herr der Ringe ist nicht allegorisch zu verstehen.
Ganz genau.
Hat er immer gesagt.
Wir hatten das bei Herr der Ringe, dass es manche Leute gibt, die sagen, Herr der Ringe ist eine Allegorie auf den Ersten Weltkrieg.
Ja.
So die Industrialisierung des Krieges. Mhm. Was Tolkien ja zurückgewiesen hat, aber es ist ein gutes Beispiel. Allegorie ist so, wenn du so eine Story nimmst und die auf ein reales Ereignis beziehst.
Richtig. Aber das ist auch ein gutes Beispiel für dieses, der Autor und die Deutungshoheit. Denn Tolkien hat es vielleicht nicht als Allegorie gemeint. Aber wenn ich es jetzt lese, lese ich doch seine Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg und seine Angst heraus. Ich lese sie doch heraus. Und die kann ich im Text dann auch belegen. Und dann hat es, ist es völlig egal, ob Tolkien behauptet hat, es ist nicht allegorisch zu verstehen. Dann sehe ich es ja nicht als Allegorie, aber ich lese die realen Verhältnisse, Erster Weltkrieg etc. Er war ja auch mit im Schützengraben, soweit ich weiß.
Ja.
Lese ich halt dann trotzdem aus dem Herr der Ringe heraus.
Und wenn ich als Leser, als Konsument das wirklich fühle und nachvollziehen kann, dann ist das für mich real.
Ja, vor allem, wenn du es, also halt wie Doug schon sagt, wenn du es am Text belegen kannst, dann ist, dann, dann ist halt die Aussage des Autors an der Stelle irrelevant, weil ja, der Autor sagt, das ist nicht wahr. Aber du kannst ja trotzdem diese Punkte 1:1 abarbeiten, ne?
Ja.
Also ich meine, wir reden hier bis zum Schützengraben. Wir erinnern uns an Osgiliath, diese Schlacht in Osgiliath, gerade im Buch. Im Film ist sie relativ kurz, im Buch ist sie sehr viel länger. Das ist halt die Schlacht in Essen, wenn du so willst, ne? Also das ist so, du kannst diese Punkte nicht herauslesen, auch wenn der Autor das nicht wollte.
Schlacht an Essen, du meinst die Landung der, an der Normandie?
Nein, ich rede vom Ersten Weltkrieg, die Schlacht an Essen.
Okay.
Ja.
Aber dahingehend halt auch auf die Allegorie. Allegorie dahingehend, ich habe schon echt einen drin. wenn wir dann nochmal auf die Figur von Milhouse halt auch einfach zurückkommen, dass impliziert wird, dass das, was gezeigt wird, eigentlich auch nicht der Realität entspricht. Stimmt das eigentlich gar nicht so richtig, oder? Gerade in Bezug auf Milhouse, weil wenn so viele wichtige Plotpoints auf Milhouse basieren, ist das doch auch ein Zeichen dafür, dass sich mindestens Autoren oder halt auch die Autoren der Simpsons damit auseinandergesetzt haben, dass das wirklich ein Problem ist halt auch einfach. Und zwar das Schicksal der Einzelkinder oder speziell des Scheidungskindes halt auch.
Ja. Ich habe zum Thema Philosophie und die Simpsons auch noch ein paar super interessante Sachen rausgefunden. Und zwar haben wir schon in der letzten Folge am Anfang kurz Maggie vorgestellt, über die wir jetzt noch wirklich kaum was gesagt haben. Weil Maggie,
sie kaum was sagt.
Ja, weil Maggie kaum, Maggie, das Baby, schiebt halt kaum Handlung voran. So, sie ist stumm. Und in unserer westlichen Welt, in unserem westlichen Kulturkreis, hat Reden, das Wort, eine Riesenbedeutung. Wer redet, ist wichtig. Wir machen hier einen Podcast. Wer redet, hat was zu sagen. Ein Podcast besteht nur aus Gelaber im Prinzip. Zwischendurch manchmal auch Pause, so wie jetzt.
Oder mal ein Furzen.
Ja. Achtung, macht mal eine kurze Pause. Mega mächtig, oder? Dieser Moment gerade.
Ja, ich bin
auch etwas in der fernöstlichen Philosophie und auch Religion. Wenn wir weit gen Osten gehen, hat das Schweigen eine viel größere Bedeutung. Dieser Moment gerade, wo wir 3 Sekunden die Fresse gehalten haben, es war ein mächtiger Moment, einfach mal kurz die Klappe zu halten, wenn Richard aufhört, mit Papier zu rascheln.
Tut mir leid, ich habe gerade mal Dax Notizen durchgeblättert und der hat echt den heftigen Scheiß, Mann. Alter.
Nee, aber weißt du, pass auf, Richard, das Problem ist, siehst du? Und in angespannten Situationen kann man die Fresse halten.
Ja. Fernöstliche Philosophien sind oft der Meinung, wer viel redet, der muss was kompensieren. Der muss was ausgleichen.
Ha, Tobi.
Fernöstliche Philosophien gehen sogar davon aus, wer schweigt, der kommt dem Kern der Existenz etwas näher. Wer schweigt,
der versteht das Universum ein Stückchen besser. Und aus dieser Perspektive heraus könnte es sein, dass Maggie, die nicht redet oder sehr selten redet, vielleicht nicht deswegen schweigt, weil sie es nicht kann, sondern weil sie in diesem ganzen Kosmos die einzige Figur ist, die wirklich erleuchtet ist.
Wow, das finde ich mega gut. Sie kann und sie kann sprechen. Wir sehen es ja ein paar Mal. Anscheinend, es könnte von ihr eine bewusste Entscheidung sein, nicht zu sprechen.
Ja, Maggie also, hat aber auch den Vorteil des stillen Charakters, rein serien- und filmtechnisch jetzt betrachtet, wie zum Beispiel in Aladdin. Der witzigste Charakter in Aladdin ist der Teppich. Mhm. Aufgrund dessen, da er sich Chewbacca auch, da er sich durch moralische Überlegenheit und durch Slapstick halt auch dem Genre anpasst. Aber da hast du vollkommen recht, der stille Charakter, auch gerade bei von Maggie aus gesehen, ist der, der am meisten halt auch handelt. Jetzt mal blöd gesagt, so Staffel 7, Folge 1 und 2, wer erschoss Mr. Burns?
Ja.
Maggie war's. Auch wenn es ein Versehen war oder eine Unabsicht hat irgendwie, Maggie war's, die gehandelt hat, in der Prämisse dessen, was sich kein anderer halt irgendwie zugetraut hat. Also der stille Charakter ist determiniert die Handlung voranbringt.
Also ich sehe das ehrlich gesagt philosophisch ein bisschen anders, weil wer schweigt, lehrt nicht. Das ist so, weißt du, wenn du alles weißt und niemand wird je erfahren, was du alles weißt, ist sein Wissen umsonst.
Sehe ich anders. Mr. Miyagi in Karate Kid.
Ja, genau, der lehrt aber.
Ja, das, Tobi, weißt
also
du,
er spricht und er lehrt. Das Ding ist, wenn du dein ganzes Leben da sitzt und alles weißt und niemand wird je erfahren, was du weißt, wofür war dann dein Wissen?
Ja, also
niemand wird jeweils davon haben.
Also nee, dein Wissen war für die Erforschung, weil Leute selber drauf kommen sollen.
Also für was?
Ja, weil die Leute selber drauf kommen sollen. Das ist eine Charakterentwicklung.
Also wenn es jetzt ums Schweigen geht in einer fernöstlichen Philosophie, dann geht es sicherlich nicht darum, dass man auch dann schweigt, wenn man jemandem etwas beibringen möchte, sondern gerade das Lehrersein ist hoch angesehen in der chinesischen Kultur zum Beispiel, sondern dass man unnötige Worte nicht verschwendet. Und man kann ja nicht abstreiten, dass sehr viel geredet wird, eben um zu kompensieren, also um Wissen vorzugeben, was man nicht hat, um Unsicherheiten zu überspielen. Und
amerikanisches Grundprinzip, der Smalltalk.
Richtig, das steht konträr dazu. Also es geht darum, glaube ich, wenn es ums Schweigen geht, als positiven Wert geht es darum, im richtigen Moment die Schnauze zu halten und nicht darum, niemals zu reden.
Guck mal, Doug, du bist Profimusiker.
Und ja, also je nachdem.
Kannst du im richtigen Moment die Schnauze
halten? Das ist mein Beruf, ja.
Ihr füllt die richtigen Stadien. Und in der Musik gibt es so diesen Spruch, so, die wichtigste Note ist die Pause.
Voll. 32 Speichen treffen die Narbe, die Leere dazwischen bildet das Rad.
Oh. Geil. Scheiße. Wie lange hast du gewartet, um das sagen zu können, ey?
Nein, also
32 Jahre.
Ich bin zwar bei dir, Tobi, zu sagen, ey, wenn du dein Wissen nicht weitergibst, ist es verschenkt, aber in unserer Welt, wo wir uns vollballern mit Input und auch ihr, liebe Hörer, und auch ich bin podcastsüchtig, wir alle, auch ihr Hörer, die ihr euch 24 Stunden am Tag Hack und Sach gebt, nehmt euch einfach mal die Zeit, um ein paar Sekunden Stille zu genießen. Das kann dich weiterbringen.
Ja, ich habe letztes Jahr mit Meditation begonnen, aus Leidensdruck heraus, muss ich sagen. Und
erfolgreicher Musiker, da muss das sein.
Was für ein Leidensdruck?
Möchte ich jetzt nicht so.
Du warst gestresst einfach.
Ich war einfach voll am Arsch.
Ja.
Letztes Jahr war richtig bitter und ich musste halt gucken, wie ich rauskomme aus dieser Bitternis. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, war eigentlich zu meditieren. Also in diesem ganzen Stress, Problem, alles was da war, jetzt mich irgendwo hinzusetzen und die Schnauze zu halten und mich diesen Gedanken auszusetzen, war das Schlimmste eigentlich, was ich mir vorstellen konnte.
Fuck, das ist ein Problem, was ich auch. Ich bin so ein Mensch, ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, ist zum Beispiel Musik an, weil ich ganz, ganz
schnell. Leute, immer schön von außen.
Leute, so geht es uns allen.
Ja, und es ist aber wirklich ein Problem, und so, dass man sich voll ballert mit Reizen von außen Und ich habe diese Meditationserfahrung als extrem positiv erlebt und überhaupt nicht als albtraumhaft, sondern als sehr, sehr angenehm.
So. Ich mache das mittlerweile auch hin und wieder. Und jetzt kennen uns die Hörer als extreme Feinde von Esoterik und Co. Das hat nichts mit Übernatürlichem zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass du einfach mal eine Pause einbaust.
Ja, es gibt auch ganz viele naturwissenschaftliche Beweise dafür, was Meditation im Gehirn neurologisch verändert.
Jedes biologische System braucht auch mal eine Pause. Ja. So, und gebt euch einfach mal ein paar Minuten Stille am Tag.
So rein,
und
ihr müsst euch das mal geben. Wir haben derzeit, also wir drei untereinander, wenn wir halt unseren Podcast machen, wir sind eigentlich irgendwie 24/7 irgendwie, für uns drei sind wir 24/7 verfügbar. Fred hat sich seit der Tour jetzt zum Beispiel aus dem rausgenommen. Fred hat mittlerweile Bürozeiten. Fred, da reist du mittlerweile nur noch von 9 bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr.
Mich auch.
Ab 18 Uhr
Fred
ist sein.
Angesteckt.
Ab 18 Uhr ist sein Handy aus und da reist du dir nicht mehr. Was ich auch vollkommen cool finde, weil das ist halt einfach so ein Ding. Ich habe so oft Schwierigkeiten mit meiner Verlobten, mit Frieda gehabt mittlerweile, weil wenn ich irgendwie im Urlaub bin, mir fällt es schwer, mein Handy wegzulegen.
Ich habe für mich das 18 Uhr Embargo eingeführt. Ab 18 Uhr ist mein Handy aus. Und das ist gut. Das sollten wir alle machen, ohne Scheiß. Und
wenn du dann Candy Crush zocken willst?
Ich zocke kein Candy Crush. Er ist nicht mehr erreichbar, aber er spielt noch.
Handy aber an. Ich wollte gerade sagen, aber ich habe diese Nicht-Stören-Funktion habe ich bei mir ab 19 Uhr. Ist bei mir Nicht-Stören-Funktion. Zocken kann ich wie blöd. Ich zocke nicht so am Handy. Stimmt nicht. Ich zocke wenig am Handy. Aber manchmal gucke ich nochmal Dinge nach und so und finde das geil. Und ich habe bei mir zu Hause, oder bei uns zu Hause, bei Ramon und mir, ab 21 Uhr, da ist wirklich das letzte
Deadline.
Die Deadline für, selbst für Planungen fürs Mittagessen am nächsten Tag. Also ab 21 Uhr wird nichts mehr geplant, nichts mehr diskutiert, gar nichts. Da wird entweder die Fresse gehalten, was nie vorkommt bei uns zu Hause.
Bei Frieda
da wird halt maximale Zerstreuung betrieben. Ja. So, egal in welchem Fokus. So,
ist ne? Bei Frieda und mir ab 19 Uhr. Ab dem Abendessen packe ich mein Handy nicht mehr an.
In Bezug auf Maggie. Es könnte sein, dass sie erleuchtet ist. Es könnte sein, dass sie ein buddhistisches Ideal darstellt.
Ja.
Es könnte auch sein, dass sie ein dysfunktionales Kind ist. Es ist wohl, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, ich bin noch kein Vater, aber es könnte sein, es ist so, dass Kinder, die unter Liebesentzug aufwachsen, die fangen deutlich später an zu sprechen. Mhm. Ja, Kinder, wo sich die Familie eher wenig drum kümmert, die lernen Sprache nicht, die fangen viel später an zu sprechen als in Anführungszeichen gesunde, geistig gesundige Kinder. Maggie Simpson wächst unter prekären Familienverhältnissen auf. Niemand interessiert sich wirklich für sie. Ja? Es gibt sogar Leute im Netz bei Simpsons Fantheorien und so weiter, die sagen, dass selbst Marge Simpson, die von uns allen angebetete Mutter der Simpson, keine wirkliche aufrichtige Liebe für ihr Kind Maggie hat, sondern Maggie eher wie eine Art wertvolles Objekt sieht.
Wird doch nicht gestillt, oder?
Wir alle kennen das Intro der Simpsons. Das Intro der Simpsons. Da landet Maggie auf dem Förderband im Supermarkt. Und Marge wundert sich, wo ist denn Maggie? Dann landet Maggie im Einkaufswagen im Supermarkt. Die wird rabiat in diese Einkaufstüte gesteckt. Als Marge sieht, dass Maggie mit diesen ganzen Waren im Supermarktwagen steckt, ist sie mega erleichtert. Dieses Kind wurde gerade mega rabiat da reingesteckt in diese Tüte. Für Marge ist es völlig okay, sie ist mega erleichtert. Hauptsache Maggie ist dabei. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas überinterpretiert, aber es könnte sein, dass Maggie nicht wirklich Liebe erfahren hat als Kind und deswegen nicht spricht. Und pass auf, das geht weiter. Es gibt eine Folge, die sich mal wieder so eine Zukunftsfolge, in der findet Maggie ihren Traummann und plant ihre Hochzeit. Und da kann sie plötzlich reden. Und diese Hochzeit wird dann abrupt abgesagt, aus typischen Simpsons-Gründen. Und am Ende der Folge, als die Hochzeit abgesagt wird, endet die Szene damit, dass Maggie ihren Mund schließt. Maggie ist deswegen stumm, weil sie keine Liebe erfahren hat.
Warte mal, ist das die Folge, Maggie soll heiraten? Ist das die Folge, wo Lisa heiraten soll und Maggie erwachsen ist und dann permanent ihr der Mund verboten wird?
Es gibt tausend dieser Wir gucken in die Zukunft Simpsons Folgen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche
das ist. Das ist hundertprozentig die, die du meinst, wo Lisa nämlich diesen Engländer halt heiraten soll, der auch hier so Soja-Popsicles total geil findet, mit 10% weniger Freudeunterdrückung jetzt. Wo Maggie halt erwachsen ist und absolut nicht zu Wort kommt die ganze Zeit.
Ja.
Also, mein Punkt an der Stelle ist, ich glaube zumindest nach dem, was ich gelesen habe zum Thema Geschwister und Einzelkinder und so weiter, die Chance, sozial so zu verkümmern, dass man nicht spricht, ist mit zwei älteren Geschwistern sehr gering.
Ja, ja.
Also die ist wirklich sehr gering, weil man notgedrungen aufeinander rumhängt. Mhm. Und man will oder nicht.
Aber wir reden hier von künstlerischen Übertreibungen.
Ja, und es ging auch nicht darum, ob genug mit ihr gesprochen wird, sondern ob sie Liebe erfährt.
Ja.
Also
ja.
Ob sie wahrgenommen wird als Mensch, als Individuum.
Dazu kann ich auch was sagen. Wir haben in irgendeiner Folge, habe ich das mal recherchiert und ich weiß noch, dass ich das nicht erzählt habe, also tue ich das hier ohne Notizen jetzt, das wird hart. es gibt da Forschungsbereiche inwiefern Geschwister tatsächlich aufeinander Acht geben und inwiefern Geschwister einander wichtig sind. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel Schwestern über einen langen Zeitraum, danke zu deinem Kommentar, zu meinem geistigen August.
Fred war das übrigens nicht.
Das war Duck, Alter.
Ja, ey.
Duck rülpste wie ein Held.
Also in der Schule ging es darum, wie lange können Geschwister miteinander Also das ist wirklich so, darum ging es. Und Schwestern können ticken länger als Brüder untereinander. Und gemischte Geschwister können noch sehr viel länger als nur Schwestern und nur Brüder. So, und daraus kam bla 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 bla.
Folgendes Ergebnis. Ich habe eine ältere Schwester, mit der konnte ich nie lange.
Darum geht's nicht.
Okay.
Es geht um die Masse, Richard, nicht um den Einzelfall. Fick dich. So,
und weil du gerade gesagt, gemischte Geschwister.
Nee, pass auf. Also zum Beispiel, was man rausgefunden hat, also die Geschwisterteile, die als erstes auseinandergingen, sind Brüder.
Ah.
Das trifft zum Beispiel auf mich überhaupt nicht zu.
Okay.
Also meine Brüder und ich, wir sind uns viel wichtiger als unsere Eltern.
Okay, aber daran ausgehend, Statistik sagt doch nichts über den Einzelnen aus.
Das meine ich damit, ja. So, die ersten, die auseinandergehen, sind Brüder. Die zweiten, die auseinandergehen, sind Schwestern. Und die letzten, die auseinandergehen, also rein zeitlich gesehen, sind Geschwister, also gemischt. Und das alles ist damit begründet, also Stand der Forschung jetzt, Geschwister, egal welches Geschlecht, sind Zweckgemeinschaften. Hm. Du wirst also gezwungenermaßen in eine Gemeinschaft gesteckt, weil deine Eltern haben dich geboren und du musst jetzt miteinander klarkommen. So läuft's. Deswegen neigen Geschwister, egal welches Geschlecht, dazu, sich zueinander zu rotten. Und wo dieser Irrglaube herkommt, dass Einzelkinder das nicht können mit diesem sozialen Ding. Kinder rotten sich zusammen. Und ob sie wollen oder nicht, das tun sie immer. Also es gibt keinen Dreijährigen, der einen anderen Zweijährigen hasst. Also dieser Hass kommt erst in der Pubertät. Dann dieses ganze, ich finde dich scheiße und so. Also sprich.
Echt so spät erst?
Ja, also wenn überhaupt. Ne? Also das kommt meistens sogar noch viel später erst. Also gerade bei Brüdern zum Beispiel ist es so, dass es erst so mit Mitte 20 bis Mitte 30 kommt.
Ha.
Wo man feststellt, ich brauche dich nicht mehr. Du bist praktisch ein Konkurrenzprodukt zu meiner selbst. Gerade bei Brüdern halt, ne? Weil Biologie
Tobi
und so.
Tobi ist der ältere Bruder von zwei jüngeren Brüdern. Das heißt, du hast interessante Zeiten vor dir.
Genau, das kann passieren, ja. Also bei Timo merkst du noch nicht, aber bei Torben kann das durchaus sein. Ja. Und das kann ja passieren, so läuft's.
Ja, klar.
Und wie gesagt, bei Schwestern ist ein bisschen was anderes, weil Frauen von Natur aus, und das ist kein Sexismus, das ist Evolutionspsychologie, sozialer angelegt sind als Männer. Und deswegen hat man auch in diesen Studien, hat man festgestellt, dass es bei Frauen so ist und das führt man darauf zurück. Und bei Geschwistern, wie gesagt, geht das ziemlich schnell auseinander, weil du Zweckgemeinschaften bildest. Und deswegen sage ich, bei Maggie, mit Liebe erfahren von den Eltern ist das eine. Aber Liebe erfahren von den Geschwistern, das wird passieren. Weil wir zwangsläufig darauf gepolt sind, evolutionspsychologisch gesehen, Zweckgemeinschaften zu bilden. Hm. Und Zweckgemeinschaften in dem Alter sind praktisch gleichbedeutend mit Liebe.
Ja, aber bei den Simpsons sehen wir ja, im Prinzip so ein Gedankenexperiment, wo sich die beiden älteren Geschwister bis auf wenige Episoden sehr wenig für Maggie interessieren.
Ja, ältere Geschwister. Das ist das, was ich vorhin meinte.
Ja, 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 ja. Liebe Leute, ich bin mega begeistert davon, was wir in der letzten und in dieser Folge aus den Simpsons schon so alles rausgelesen haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin einigermaßen begeistert von dir, Doug, als unserem Gast.
Oh.
Du hast
in einigermaßen begeistert.
Hast, einigermaßen,
nein, ich bin sehr begeistert. Also du hast in zwei Folgen Kack und Sach, in 4 Stunden Podcast bewiesen, dass du nicht nur jemand bist, der fantastische Songtexte übers Kiffen und Drogendealen schreiben kann,
sondern erstmal mich reduzieren, bevor das große Lob.
Sondern dass du wirklich ein krasser intellektueller Typ bist, der mega deepen Scheiß auch aus diesem Zeug rausliest. Und Leute, zum Abschluss, wir haben wahnsinnig viel über die Simpsons interpretiert, gesprochen, rausgelesen.
Aber nicht alles, ne? Es ist nicht noch so alles. Viel da, es ist ja, krass. So viel,
ey, ja. Nicht alles. Ey, wenn ihr euch da nochmal eingraben wollt, liebe Hörer, zieht euch zum Beispiel mal das Buch Die Simpsons und die Philosophie rein. Es gibt wahnsinnig viel geilen, deepen Scheiß, den man noch aus dieser Serie rauslesen kann. Mal so an euch jetzt, als wir hier als Gruppe, die Simpsons, so als Fazit, ich weiß, das ist super schwierig jetzt, mal an dich, Doug, ich weiß, das ist jetzt eine brutale Frage, aber ja. Was ziehst du persönlich so aus den Simpsons? Weil du bist ja ein Riesenfan.
Guck mal, wie soll ich sagen? Ich kann den Simpsons das nicht absprechen, was sie getan haben, nämlich wahrscheinlich meinen Humor geprägt haben für mein Leben. So. Und natürlich war es für mich krass, dass ich als Jugendlicher erstmal die Simpsons eben als so anarchisch-liberal wahrgenommen habe, so wie ich irgendwie gedacht habe.
Ja.
Und als ich irgendwann erkennen musste, das sind sie vielleicht gar nicht. Die sind gar nicht so deep und so sehr auf meiner Welle, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber auch durch das Gespräch nochmal heute ist mir doch klar geworden, dass sie auch in ihrer Rolle als so krasses Kulturprodukt,
als Erbe
der Menschheit,
ja, also wirklich, als Menschheitserbe.
Ja, ja, ich meine die 90er Jahre, so das Ende des letzten Jahrtausends und so, die haben mich da wirklich rein, die haben mich da reingeführt mit, haben mir auch geholfen, Popkultur zu verstehen und zu verarbeiten. Und wenn ich jetzt diese Perspektive habe, die ich durch die Recherche und auch durch das Gespräch heute nochmal stärker habe, was die Bedeutung auch über die Aussage der Folgen oder der Macher hinaus ist, also was kann ich da drin lesen in ihrer Bedeutung für eine Weltgemeinschaft im Grunde, ne? Eine westliche popkulturelle Wertegemeinschaft, sind die eigentlich jetzt noch mal aufgeblüht in ihren Interpretationsmöglichkeiten? Also ich habe eigentlich noch mehr Bock, mir alte Simpsons-Folgen anzugucken und auch noch mal neue Simpsons-Folgen anzugucken und auch noch mal zu gucken, ob der ganze Scheiß, den wir ja heute und in der letzten Folge gelabert haben, ob der irgendwie zutrifft oder nicht. Also sie sind jetzt wieder mehr aufgeladen mit Bedeutung für mich.
Geil formuliert. Ja, ja. Tobi, Richard, wie sieht
ihr
das?
Wir müssen das auch noch machen? Okay. Okay, nachdem ich versuche, was anderes zu sagen. machen wir so. Ich bin ja ein paar Jahre später geboren als Doug. Nicht viele Jahre später, aber ein paar Jahre später. Und für mich waren die Simpsons so der... Ich weiß auch, meine Mama hat immer verboten, die Simpsons zu schauen. Ich muss das immer heimlich gucken.
Verbotene Früchte.
Ja, was echt schwierig klingt für eine Serie, die um 18 Uhr kommt, aber echt nicht so schwierig ist. Weil, naja, Eltern wissen, man denkt immer, man macht das heimlich, Eltern wissen trotzdem, was du tust. Aber so in der Theorie habe ich das dann heimlich geschaut. Und für mich waren die Simpsons so eine Einführung ins Erwachsenwerden. Wie alt war ich, als ich zum ersten Mal die Simpsons geschaut habe? Ich glaube 10 oder so, ne? Und dann halt sehr lange und sehr viel. Und was heißt viel? Halt einmal am Tag. War ja noch vor Streaming-Zeiten. Und für mich waren die Leute so Ja, okay, ich schaue jetzt was Erwachsenes. Ich schaue jetzt was, worüber Erwachsene, also nicht im Sinne von 30 Jahre alt, sondern im Sinne von eines 10-jährigen Erwachsenen, sprich 17 Jahre alt, was die so schauen. Und ich fand es unheimlich spannend, mal zu sehen, wie die Welt so aus deren Blickwinkel funktioniert. Und als ich dann älter wurde, war es so ein bisschen... Da habe ich dann verstanden, worum es geht. Und das war witzig und geil. Es wurde abgelöst, darüber haben wir ja gesprochen. Gerade bei mir bei South Park. Weniger Family Guy, mehr South Park. Aber es ändert nichts daran, dass die Simpsons einen ganz, ganz wichtigen Teil innerhalb meiner Humorbildung, innerhalb meines Weltverständnisses auch eben, dass man sich über Dinge lustig machen darf. Und ich komme nicht aus einem biederen Haushalt, aber dass man sich über Dinge lustig machen darf, und zwar auf eine intellektuelle Art auch irgendwo, haben mir die Simpsons sehr geholfen und mich sehr geprägt vor allem.
Ja, also für mich sind die Simpsons dahingehend, ich will es fast noch einfacher formulieren. Es ging von Spaß daran haben, was man bei den Simpsons sieht, zur Anerkennung dessen, was sie gezeigt haben, also meine persönliche Indoktrinierung auch dessen, was sie gezeigt haben, was popkulturelle Referenzen
hat. Indoktrinierung klingt so nach Propaganda,
Ein bisschen schon auf jeden Fall.
Bildung halt.
Ja, aber halt die Einführung dessen, was sie halt selber kritisiert haben, bis hin zur, jetzt wo ich erwachsen bin, dann halt auch mit 30 dann halt auch mittlerweile, bis hin zur Interpretation, dass ich halt auch mittlerweile sage, die Simpsons sind popkulturell auf einem Meilenstein dessen, was zu einer geschichtshistorischen Kultur halt auch dahingehend beiträgt. Weil ohne die Simpsons verstehst du zum Beispiel nicht die MTV-Generation. Bin ich der Meinung halt wirklich. Ohne die Simpsons ist es schwer.
Sowohl als auch halt.
Ja, ne? Genau. Ja. Ohne die Simpsons ist es schwer nachzuvollziehen, was dieser ganze Konsens der 90er Jahre halt auch irgendwie mit sich getragen hat. Bis hin zur Nostalgie, wo ich auch mittlerweile sage, die Simpsons sind wichtig, aber sie verdienen ihren würdigen Abschluss mittlerweile. Also die Simpsons, meiner Meinung nach, sie sind wichtig, aber sie sollten enden.
Ja,
also definitiv.
Natürlich, mir kochen jetzt die ganzen Themenbereiche hoch, die wir noch nicht angesprochen haben, gerade wenn wir so über den Humor der Simpsons reden, ne? Was haben die vielleicht wirklich erfunden? Gerade diese Szenen, die plötzlich kommen, ne? Diese selbstentlarvenden Szenen. Also jemand berichtet von irgendeinem Vorgang und du siehst plötzlich eine Szene, die zeigt, wie es wirklich war, wie auch immer, was auch bei Scrubs zum Beispiel ja ein Humor-Element ist, also kein Scrubs ohne Simpsons und so. Also auch in diese ganze...
Also das ist für mich der Part der Indoktrinierung halt einfach.
Ja, aber da in diesen ganzen Bereichen bin ich vorgedrungen, über den würde ich natürlich gerne reden. Ich wollte eigentlich noch den ganzen Humor der Simpsons auseinandernehmen. Ich habe eine Liste gemacht, was es alles für Gags gibt. Tafel-Gag, Couch-Gag, Slapstick, Schilder-Gags, Haha, Suicide-Jokes mit Mo, Telefonstreiche in Mo's Taverne und so.
Das schreit ja vielleicht sogar nach einer Fortsetzung.
Ah, da muss ich mich ja noch mehr vorbereiten, dann gibt es ja wieder eine vierte. Nee, ist aber so, aber auf jeden Fall sind die Simpsons für mich, wahrscheinlich muss man sie einordnen als in die Top 10 oder so, also man muss nicht immer Rankings machen, muss ich auch mal sagen an der Stelle, ja, so. Also ich hasse Rankings, aber trotzdem muss man sie wahrscheinlich in die Top 10 oder so der einflussreichsten Fernsehkulturphänomene oder irgendwie sowas der westlichen Welt oder so einordnen.
Ja. Ey, ich sag's dir, wie es ist. Ich zeig meinen Kindern definitiv die Simpsons.
Ja, Mann.
Und zwar die alten Folgen.
Ja. Das ist so, also.
Ja. Ich zeig dir Merkel mittendrin.
Über Simpsons Games haben wir gar nicht geredet. Also wirklich.
Oh, scheiße, ja,
mega viele Scheiß-Games. Mega viele Scheiß-Games.
Simpsons Hit and Run, mega. Ja. Alles, was davor kam, sehr fragwürdig.
Ja, oder hier das Mobile Game. Simpsons Tapped, glaube ich, heißt es oder so. Mega gut. Ich habe es eine Zeit lang auch von meinem Handy gehabt. Es war der Shit halt einfach nur, ey.
Dark hat mich gerade völlig zweifelnd angeguckt. Du hast vollkommen recht. Es gab vor Hit and Run noch viel geilere Games. Allein am NES, SNES. Dieses Bart's Nightmare.
Nightmare.
Das war mega geil.
Ja, das haben wir in unserer Sammlung im Studio, in unserer Super Nintendo-Sammlung.
Echt? Super geil.
Also ich,
mega geil.
Nightmare kenne ich auch noch.
Ich finde, und da werden mir bestimmt alle Hörer zustimmen, man kann die Simpsons in ihrer popkulturellen Bedeutung überhaupt nicht überschätzen.
Das ist ganz, ganz, ganz brutal, was die für einen Fußabdruck hinterlassen. Und mir persönlich geht es so, nach allem, was wir jetzt auch besprochen haben, was mir nochmal bewusst geworden ist, so, dass mir persönlich die Simpsons, und da, so wird es uns allen gehen, vermute ich, die Simpsons haben mir ganz viele Dinge gezeigt, bevor ich sie im echten Leben erfahren habe.
Oh, gut.
So,
ja, ja, stimmt. Ja,
die Simpsons haben mir als Kind ganz viele gesellschaftliche Themen gezeigt, bevor ich sie überhaupt erlebt habe.
Oh, das ist sehr deep, Mann.
Wie
das
zum,
ist echt gut.
Wie zum Beispiel Korruption bei Officer Quimby. So Polizeigewalt oder Alkoholismus oder einfach die Folgen von extremem Missbrauch, sei es Donuts, sei es Fernsehen, seien es Helden,
aber
falsche Heldenfiguren wie Krusty.
Aber meinst du jetzt den Bürgermeister Quimby oder meinst du Chief Wiggum?
Beide.
So, sowohl als auch.
Quimby, ich mein, und Wiggum,
es gibt,
ja.
Es gibt eine Folge bei den Simpsons, wo, wie heißt er denn? Der Dauerausbrecher.
Ach so, hier Snake.
Alter. Snake, ganz genau. Ein Snake auf dem Dach vom Quickie-Markt steht und sagt, mit einer Knarre und auf Leute schießt, du darfst leben, du nicht, du darfst leben, du nicht. Wir hatten das, wir hatten die Thematik untereinander noch in der Pause, als wir mit Evil Jared aufgenommen haben, wo wir gesagt haben, so, ja, wie bei den Simpsons, du schießt in die Menge und die Polizei sagt, ey, früher hätten wir den sofort hops genommen. Heute, wir können uns nur um das Gesetz kümmern, das gerade aktuell ist. Früher hätten wir den sofort sofort hochgenommen.
Habe ich Officer Quimby gesagt? Das war falsch. Officer Wiggum,
genau,
der Polizeichef.
Officer Quimby gesagt und ich wollte dich nicht direkt korrigieren und habe dann so eine Frage. Ja.
Und Bürgermeister Quimby, genau. Ja, aber die Simpsons haben uns als Kinder, als Teenager, als Kids vom Fernsehen viele gesellschaftliche Phänomene gezeigt, bevor wir die in der Realität erleben konnten.
Es ist witzig, weil Mike Groening auch immer gesagt hat, er hat als Kind definitiv zu viel Fern gesehen.
Ja.
Ja, vielleicht sind die Simpsons aber auch mit Schuld an dieser ganzen Ironie-Versessenheit der Generation Y.
Ja, aber überleg mal, ohne die Simpsons also, hätte es vielleicht kein South Park gegeben, kein Family Guy, also, kein Rick und Morty.
Kein Rick und Morty am Ende.
Ja, also Generation Y ist ja... Du bist ja mehr so Generation X schon fast, ne?
Nee.
Nein, ich bin Generation Y.
Bist du noch Generation Y?
Du bist Generation X, Alter.
Nein.
Generation Y sind die Millennials. Das sind die von 85 an.
Ja. Scheiß auf diese Diskussion.
Nö, darauf scheißen wir jetzt überhaupt nicht.
Das muss jetzt ausdiskutiert werden. Der Typ ist ein paar Jahre älter als wir, sprich, das müssen wir ausdiskutieren.
Welcher Jahrgang bist du da?
Generation X sind sozusagen meine großen Brüder.
Nee, aber so. Du bist doch Jahrgang 83. Ja. Du bist doch eigentlich voll in der Generation X.
Nein, ich war 1993, 10.
Schwierig.
Nein.
Leute.
Da hat er schon recht.
Das ist doch scheiße.
Wir sind ja, also Richard, du, ich und Fred sind ja Ende Generation Y. Wir sind schon.
Ich bin mittendrin, Alter. Mit Jahrgang 90, ich bin mittendrin.
Ja, meine Freundin ist ja Generation Z.
Ja.
Die gibt es auch noch?
Natürlich gibt es sie.
Ich dachte, die wären durch die Millennials ersetzt worden.
Nee, das ist alles ein bisschen unklar mit diesen Generationen. Also auf jeden Fall ist dieser Podcast für alle Generationen geeignet.
Das ist doch wurscht. Ey, das ist doch
scheiße,
wurscht.
Nee, du bist Generation Y, weil Generation X zählt von 1965 bis 75.
Ja, na also, Alter.
Du bist 10 Jahre drüber.
Ja, na volle Kanne.
Leute,
du bist 8 Jahre drüber,
ich bin
sorry.
Y, wie man sich vorstellt. Y, warum bin das ich eigentlich doch, hier?
Ja, genau, also finde ich mich auch viel passender, aber dieser Fred Durst. Rede von Generation X.
Ja, aber ey.
Der Typ ist doch...
Das ist doch
das ist Generation Strange.
Guck mal. Wenn
er hat die Musik für Generation X gemacht.
Das
der
Thema...
Der hat die Musik älter, für Generation Y gemacht.
Warte mal, wie viel älter ist Fred Durst zu dir?
Bestimmt 10 Jahre oder
ja,
so,
ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja, aber siehst du, der macht Mucke. Ich meine, wann hat der angefangen, Mucke zu machen? Also, die jemanden zählt, Ende der 90er, der macht Mucke für Generation Y und dann ist Generation X. Der Typ hat keine Ahnung, man, der soll mal ein Buch lesen.
Ganz ehrlich... Diese ganze Generation X,
ey, der soll mal ein Buch lesen.
Diese ganze Generation X, Y, Z, Millennial-Pisse, das interessiert doch keine Sau, Alter.
Ja, pass auf, sagst
jetzt
du jetzt.
Ohne Scheiß.
Sagst
nein,
du jetzt?
Scheiß drauf.
Nein, pass
Scheiß
auf.
Drauf.
Pass auf, das ist nicht uninteressant, weil diese epochale Denkweise hilft uns zum Beispiel in der Historie sehr viel weiter. Genau. Wenn du sagst, Barock. Innerhalb des Barocks haben
ganz
die Leute
genau.
gesagt, Barock, fick dich.
Danke.
Heutzutage hilft uns das.
Ja,
richtig.
Ja,
vor allen Dingen,
ich hätte es gerade an der Romantik
vor
festgemacht,
allen Dingen
aber du ja vollkommen
wo
recht.
Wo das Tempo so hoch ist, dass die Generationen sich so schnell abwechseln und Erfahrungswelten sich unterscheiden voneinander. Es macht einen Unterschied.
Ja. Es ist aber immer super
Lass uns das Thema jetzt abkürzen. Es ist immer super schwierig, Gesellschaftsschichten zu pauschalisieren. Was ich mit diesem spontanen Beispiel der Korruption bei den Simpsons anbringen wollte, das Thema Korruption erfährt zum Glück vermutlich, erfahren zum Glück vermutlich die wenigsten von uns am Leibe. Ja. Zum Glück. Ne? Aber bei den Simpsons sehen wir das. Bei Bürgermeister Quimby oder bei Officer
Wiggum.
Schweineback Wiggum.
Chief Wiggum. Könnte man übrigens auch als antidemokratisch werten, ne? Dass
voll.
Dass der gewählte Repräsentant nur mit jungen Ollen rumschnackselt so und nichts anderes macht.
Ein Wichser.
Es könnte aber eine Kritik am demokratischen System
sein. Er ist Bill Clinton.
Absolut, ja.
Man kann es jedem Individuum auf diesem Planeten nur wünschen, dass es das Thema Korruption nicht am eigenen Leib erlebt. Aber ich persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung, habe dieses Thema zum ersten Mal kennengelernt bei den Simpsons.
Ja.
Mit diesem verhässlichen Bürgermeister.
Ja.
So. Und es ist gut, wenn du solche Dinge auch mal so erfahren hast und erlebt hast, wie es nicht laufen sollte. Und auch da mal kurz reingeguckt hast. Finde ich mega gut und spannend.
Da fällt mir übrigens ein, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über die Geschichten bzw. Serien gesprochen, die Simpsons überholt haben und die Simpsons deswegen eventuell ausstechen werden. Die Simpsons haben den großen Vorteil, der ihnen heute leider zum Verhängnis wird, aber wenn man jetzt über Freds Geschichte gerade nachdenkt, dass er sehr jung war und darüber, oder was wir alle erzählt haben, als Kind haben wir das und das von den Simpsons gelernt, ne? In South Park, in Family Guy wirst du das nicht lernen. Nicht, weil South Park dir das nicht beibringt, weil South Park bringt dir Dinge bei im Gegensatz zu Family Guy. das kannst du als Kind nicht gucken. Also kannst du wirklich nicht. Ich hab's als Kind geguckt, glaub mir, das kannst du als Kind nicht gucken.
Das verstehst du einfach nicht, ne?
Und also ich hab South Park tatsächlich Staffel 1 als Kind gesehen, als South Park rauskam. Das war, glaube ich, 93, 94 oder so. Glaub 97. mir, das könnt ihr als Kind. Wann war's? 97?
97.
Sein. Da war ich 9. Glaub mir, ich weiß noch, damals bei RTL lief die erste Staffel South Park. Ich habe es zufällig gesehen, weil meine Eltern nicht da waren. Ist auch irrelevant. Jedenfalls habe ich da gesehen, glaub mir, das Zeug könnt ihr als Kind nicht gucken. Das macht euch so schräg, dass ihr einen Podcast aufmacht. Die Simpsons konnten das. Die konnten auch Kindern Probleme beibringen. South Park, Family Guy und Rick and Morty können das nicht. Die sind zu abstrakt. Nicht der Gewalt wegen, nicht der Sprüche wegen, sondern der Thematik wegen. Also die behandeln das sehr, sehr viel komplexer, als es die Simpsons tun. Ich sag jetzt, das ist jetzt hier keine Competition, die ich starte, behaltet die Simpsons für immer bei. Aber gerade für Kinder sind South Park und so weiter keine Ersatzmedien für die Simpsons. Das heißt, wenn die Simpsons 2007 ihren Abschluss gefunden hätten, was unser aller Traumabschluss wäre, denke ich,
das ist für sehr uns alle, clever.
Würden wir immer noch die Simpsons zeigen, unseren Kindern gegenüber.
Das ist aber sehr clever zu sagen, wirklich, wenn sie ihren Abschluss gefunden hätten. Ja. Das finde ich mega gut.
Liebe Leute, liebe Gruppe, liebe Crowd, liebe Denkergemeinschaft, die wir heute Abend hier versammelt haben, Doug, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ey, es war mir eine Freude. Ich habe es ja gesagt, ich bin ja eigentlich als Fan hier, als Hörer. Jetzt werde ich mir diese Folgen dann anhören.
Oh, mach das nicht.
Selbst als Hörer oder vielleicht auch nicht, lieber. Mag sein. Je nachdem, wenn wieder mal ein Thema passt, bitte sag mir Bescheid. Ich bin so krass am Start. Ich bereite mich so krass vor.
Ja.
Ich bin mir sehr sicher, dass
wir haben dich sehr gerne wieder dabei. Das war mega schön.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Kack- und Sach-Crowd dich als sehr wertvolles Mitglied dieser Doppelfolge empfindet. Wir machen tatsächlich.
Ich muss weinen. Wirklich. Liebe Hörer, lasst sehr viel Liebe für Doug da. Schreibt uns
Doug. Wir alle, nicht nur wir, die Podcaster hier, wir alle, die Crowd, haben viel zum Nachdenken. Okay? Macht euch mal Gedanken über die Simpsons. Gebt uns gerne euer Feedback, gebt uns gerne eure Kommentare, eure Berichtigungen, eure Ideen über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die ihr da draußen so findet. Folgt uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und was die Scheiße da draußen noch so hergibt.
Swipe uns rechts bei Tinder.
Ja, voll.
Aber richtig hart.
Natürlich, und alle, die jetzt hier nur zuhören wegen mir, da soll es ja den einen oder anderen geben, bitte hört euch auch die anderen Folgen der Kack- und Sachgeschichten an, falls ihr herausfinden wollt, was Schweinchen-Babe mit Hitler zu tun hat. Oder etwas über die Psyche des Darth Vader erfahren wollt. Oder warum Fight Club doch nicht so ein geiler Film ist, wie wir alle denken. Hört euch die Kack- und Sachgeschichten an.
Und wenn ihr noch viel
und
mehr wissen
wollt. Schreiben gerade schon aufgrund unserer Story die ersten Fans, die schon mega heiß sind auf die Folge mit Duck halt gerade so. Hey, mega der geile Typ. Ich hoffe, er konnte mit euch mithalten. Ja, konnte er. Definitiv. Der hat uns im Boden gefickt.
Das schon, ist Leute. Der Moment, wo dein Kommentar mir meinen weggenommen hat. Was war Situationskomik? Weiter.
Ja. Also, auf jeden Fall auch an alle.
Fick
weil
dich.
Wir, also, das ist ja eine Kooperation. Hört euch auch gerne mal an, was SDP so macht. Hört euch mal gerne die Alben von SDP an, was die so für Musik machen. Mega.
Die sind die bekannteste.
Absoluter Geheimtipp.
Ja.
Hört doch mal bei SDP rein.
Kommt mal zu einem Konzert, legt eure Vorurteile gegen unsere Musik ab, falls ihr welche
habt. Hört euch mal so ein
Album, komplett an.
Das ist wiederum ein Geheimtipp. Geht mal zu einem STB-Konzert.
Ja, das war mega witzig.
Ich war da, wir waren alle drei da, aber ich war da als Fan und das war mega. Das war wirklich mega. Das habe ich Doug danach auch besoffen oft genug gesagt, deswegen kann ich jetzt hier normal mit ihm sitzen.
Ja.
Ich habe meinen Fanboy-Moment abgelegt, aber das war geil.
Ich meine, wir haben einen geilen Song, der heißt Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche und wir haben irgendwann total besoffen, wir waren wirklich Backstage und mein Ärzte als Doug dann kam so, ey Mann, ey, voll geil, ey Scheiße, in meinem Keller liegt ja Scheiße.
Scheiße.
Und fanden das voll lustig.
Ja, das ist das Schlusswort.
Du guckst
so mit offenen Augen, das ist das Schlusswort.
Mega wertvolles Add-on. Du bist herzlich dazu eingeladen, immer wieder unseren Podcast zu stürmen.
Sehr gerne.
Wir machen für heute Feierabend, geben euch die Hausaufgabe, ein bisschen Simpsons zu gucken und euch tiefe Gedanken dazu zu machen.
Geil.
Tobi, Richard, Fred und Doug sagen tschüss.
Eine Nahkotzerfahrung.
Wie war es, wenn du in der Küche furzt, eine Nahkoterfahrung?
Eine Nahkoterfahrung.